Bits und so.
Mit dem Meister, wunderschönen guten Abend. Außerdem dabei vom FSCK-Log, Heise Mac und Eileo Becker.
Guten Abend.
Bastian Schling-Wölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Wo wir gerade, vielleicht fangen wir damit an. Weil es ist jetzt eigentlich nicht das Wichtigste auf der Welt, aber...
doch, doch.
Aber TypePad macht zu. Jetzt geht's ja, ernsthaft. Ja. Und das FSCK-Log war und ist noch auf TypePad.
Ja.
Also zum einen, TypePad war ja schon, als du es noch geschrieben hast, war das ja schon auf dem letzten Meter.
Das war eigentlich schon zu.
Aber diese ganzen Blogging, also von den Blogging-Diensten, es ist ja ein komisches Geschäft mit diesem Web, weil es ist ja einerseits tot, aber es ist ja voll nicht tot, aber andererseits kommen halt so Firmen daher wie Medium und Substack, die halt schon sowas wie einen Blog verkaufen, aber not really.
Ja.
Und
ja, ja.
TypePad war ja nochmal was anderes, das war ja so Web 1.0 Originalzeug.
Ja, absolut. Ich meine, das war ja echt ein Urgestein und halt, ich weiß nicht das Einzige, aber mit einer der Ersten, der halt Movable Type damals als CMS gehostet hat und bequem nutzbar gemacht hat. Ich meine, Movable Type hört sich ja inzwischen auch schon an wie aus einer anderen.
Da kannst du ja jeden fragen und alle werden sagen, hä?
Ja, was? Ja, ja. Und ich meine, das war ja, zeitlang war Movable Type also durchaus eine ernstzunehmende Kiste. Mhm. Also ich meine, da konntest du ja ganze Medienimperien damit hochziehen. Und ich meine, WordPress hat das natürlich unterm Strich alles platt gemacht. Glaube ich, kann man ganz simpel runterbrechen. Auf jeden Fall war TypePad halt einfach ein einfacher Dienst, der Movable Type, der den Schmerz rausgenommen hat und das halt in der vorgefertigten, gehosteten Variante angeboten hat und ein bisschen Flexibilität natürlich auch mit drin hatte, da Kram anzupassen durchaus, aber natürlich konntest du nicht so tief rein wie an dein eigenes gehostetes Movable-Type-Blog. Irgendwas, Daring Fireball ist doch sicher noch auf Movable-Type unterwegs. Also es gibt sicher noch Movable-Type-Blogs, wird man finden an der einen oder anderen Stelle, auch größere vielleicht durchaus. Aber klar, ist natürlich alles so ein bisschen Seltenheitswert und Nische geworden. Aber dass natürlich dann trotzdem dieser Punkt kommt, dass wer war das am Schluss, der TypePad betrieben hat mit einem Team von wie vielen Leuten? Oder warum kann das nicht mit Vibe-Coding irgendwie weiter bestehen oder lassen irgendwie irgendeine KI drauf werfen, die das weiter betreibt?
Weil eigentlich ist es ja relativ, anfangs gab es ja, also Movable Type ist unter Haube, soweit ich weiß, Perl. Ne? Mhm. Und das generiert halt, wenn du was veröffentlichst, generiert dieses Perl neue statische Seiten und schmeißt die auf eine Platte. Das heißt, um so ein Ding am Laufen zu halten, braucht es extrem wenig Ressourcen. Ja, es läuft kein dynamisches PHP und es braucht keinen RAM, sondern es braucht statische File Storage und fertig. Also insofern müsste jetzt auch für dich, also die machen jetzt Ende des Monats zu und du kannst so lange noch exportieren. Deswegen wäre ganz praktisch, wenn du dir so ein Backup ziehst. Und das Ding dann hinterher jetzt, falls du es online behalten wolltest, was schön wäre, so aus Dings, natürlich, weil du hast natürlich, gerade aus der deutschsprachigen Ecke von frühe Apple-Tage, hast du natürlich ein ziemlich vollständiges Archiv dort drin.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der Witz ist, ich habe ein bisschen Sorgen, dass das mit diesem Backup-Ziehen nicht so einfach wird, weil ich habe sicher vor Jahren mal versucht, ein Backup davon zu ziehen und jeder Versuch, das Backup zu komplettieren, ist bis jetzt gescheitert. Und ich weiß nicht, ob sich an dem Backup-Prozess irgendwas verbessert oder geändert hat, aber ich habe die große Befürchtung, dass ich nicht unbedingt in der Lage sein werde, das zu 100% zu sichern in irgendeiner sinnvollen Form. Also ich bin mal gespannt. Vielleicht hat sich da auch noch was getan.
Also sie bieten dir einen Export irgendwie an. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt überlaufen wird und so. Das wäre schlecht. Hast du die Domain irgendwie selber, dass du die da rausbekommst, wie auch immer du die gehostet hast. Und dann wäre es wahrscheinlich eigentlich nicht so schwierig, aus diesem Archiv, falls es dann vollständig wäre, eine Kopie auf eine statische Storage zu legen, die dann das unverändert statisch halt weiter betreibt. Aber du musst es halt machen. Ja, also wenn du es jetzt halt übersehen hättest oder so, wir dich nicht drängen würden, das Backup zu machen.
Ja, mich wieder daran erinnert habe, weil ich habe natürlich gesehen, hier dein TypePad ist shutting down und sogar so, und dann so einen Tag später völlig vergessen.
Ja. Aber also wenn du das jetzt machst, dann ist das schön. Aber wenn das halt alle anderen Typepad-Blogs, die es halt noch gibt und die vernachlässigt sind oder wo sich niemand mehr drum kümmert, die sind halt futsch.
Ja, ja. Ja, ist schon wild. Und es ist ja, naja, also ein relativ, sagen wir doch, kurzfristiger Zeitplan. Also 27. August, sehe ich, war die Mitteilung letztlich. Und ich weiß gar nicht, ich muss nochmal meine Inbox, verschiedenen Inboxen durchwühlen, ob ich da eigentlich per E-Mail auch sinnvoll darauf hingewiesen wurde. Ich glaube, ich habe ja hier auch schon mal erzählt, das ein oder andere Mal, dass Typepad aus irgendeinem Grund auch meine Kreditkarte seit 10 Jahren nicht mehr belastet hat. Also es ist, weil, also ich meine, wenn das halt bei anderen Blogs auch so war, ist kein Wunder, dass sie jetzt zumachen müssen. Weil aus irgendwas ist da halt komplett schief gelaufen sowieso. Und ich weiß nicht genau mehr, wie ernsthaft das halt überhaupt noch betrieben wurde. Auf jeden Fall ist es jetzt natürlich sportlich zu sagen, okay, wir machen halt dicht. Du hast plus minus 4 Wochen, um zu schauen, dass du da dein Zeug rausbekommst und ja, irgendwo anders hinbekommst. Ja, die Domain ist natürlich unabhängig. Ich meine, das ist ja einfach mit dem darunterliegenden Typepad-Block verknüpft, aber das kann man ja ohne Probleme da lösen. Die Frage ist halt, schafft man halt wirklich ein ernsthaft sinnvolles Backup aus diesem ja doch relativ großen, viele, viele Jahre zurückreichenden Archiv da zu ziehen?
Also ich möchte hier nicht Bearer of Bad News sein.
Ja.
Ich habe mir das gerade angeschaut. Und deine Domain liegt bei GoDaddy. Ich glaube, es ist schwieriger, die Domain bei GoDaddy rauszubekommen.
Ich wollte es nicht erwähnen, damit ich nicht verzweifle. Da gibt es irgendeine lange Geschichte zu, warum ich die damals bei GoDaddy gebucht habe. Das war irgendwie, bevor der CEO angefangen hat, Nashörner zu schießen oder irgendwas. Irgendeine Erklärung finde ich noch dafür. Und ich habe die tatsächlich nie umgezogen auch. Aber ich glaube, dass die bei GoDaddy liegt, das müsste ja das geringere Problem sein, unterm Strich.
Nein.
Nein?
Domains bei GoDaddy rausbekommen, gar nicht so gut.
Aber die Domain kann ja auch bei GoDaddy bleiben, das ist mir ja wurscht, unterm Strich.
Ja gut, ja, dann ist es egal.
Hm. Ja.
Ich meine, es muss halt irgendwie bewahrt werden, dass irgendwie iPhone 5 LTE nur bei der Telekom kommt.
Ich meine, interessanterweise, schau dir mal das Datum an, 12.09.2012. Also das ist halt jetzt, das jährt sich ja jetzt natürlich wieder, weil das ja genau die iPhone-Ankündigung war. Und wir ja jetzt wieder nicht die nächste nach dem iPhone 5, aber die nächste aktuelle iPhone-Ankündigung natürlich vor der Tür steht.
Ja, und diese ganzen schönen Screenshots, iPhone 5, 679 Euro und solche Sachen. Das Movable Type, also der Gruber benutzt das noch und der Gruber hat da damals Markdown dran geschrieben, was halt jetzt überall ist, Markdown. Und ich glaube, der Jason Snell benutzt das zumindest noch für seine Podcasts. Ich weiß nicht, ob er Six Colors noch drauf hat.
Ich glaube nicht. Aber
definitiv für die Podcasts.
Ja, ja. Und ich glaube, Six Colors hat er sich mal getrennt, glaube ich, vom Movable Type, weil das ist echt, ich glaube, das ist auch ein Kampf, das wirklich für ein größeres Blog mit bisschen oder auch ernsthaften Traffic drauf hast, dann doch laufen zu lassen. Trotz der statischen Seiten, aber ich weiß nicht, da war schon viel auch wackelig.
Ja, aber solche ähnlichen Systeme, die jetzt halt statische Site-Generatoren gibt es ja wie Sand am Meer immer noch. Ne? Also irgendwelche Hugos und wie sie heißen, die halt jetzt ihren Kram zu entweder Cloudflare Pages oder GitHub Pages oder sonst wo hinschieben. Also das Prinzip ist ja gut. Nur halt Perl und dieses Web 1.0 Bloggen hat sich halt nicht jetzt in irgendeine, hat sich halt nicht durchgesetzt. Ja, und Leute haben halt jetzt ihr Blog auf Medium und auf Substack und bei irgendwelchen Newsletter-Geschichten und so Zeug, wo halt Newsletter wie ein Blog behandelt werden, weil Leute E-Mails empfangen können, aber kein RSS-Feed abonnieren können.
Was tatsächlich der Fall ist.
Und das andere ist natürlich, du hast ja unter anderem auch dort aufgehört, weil sich es halt zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich so Blogging schon so ein Ding war, irgendwie trotzdem nicht gerechnet hat, ja?
Ja, oder halt, oder schwierig ist, oder schwierig war und halt ein Berg an Aufwand in diese Vermarktungsseite von dem Geschäft erfordert hätte, die für mich halt nie sonderlich interessant war. Also ich meine, es gibt ja Leute, die leben für diesen Vermarktungsbusiness und die stecken da tief drin und denen macht das vielleicht auch Spaß und die können das und wissen da, was sie tun. Aber das muss, das ist ja eigentlich, das ist ja ein eigener Job. Normalerweise ist das ja alles getrennt. Ich meine, es ist ja auch, zumal es ja auch bewusst getrennt ist in klassischen Medien, weil es natürlich sinnvoll ist, das zu trennen, aus vielerlei Aspekten. Und ein Aspekt davon ist natürlich einfach, dass man sich da vielleicht nicht drum kümmern will. Und andere Aspekte sind natürlich, dass es gut ist, wenn es getrennt ist, weil sich das eigentlich nicht überschneiden sollte. Und halt die Werbung aus einer anderen Abteilung, von der anderen Abteilung verwaltet werden sollte, als von denen, die halt über Produkte und Kram schreiben. Ich glaube, es sind relativ offensichtlich. Ich meine, inzwischen ist verschwimmt das natürlich alles Banane, ne? Und vielleicht schert es auch keinen mehr, aber es ist natürlich ein bisschen traurig eigentlich, dass das so simple, so Medienbinsen-Weisheiten da verloren, drohen verloren zu gehen an einem gewissen Punkt. Und das.
Ja, aber das mit den Influencern ist halt nochmal eine andere Geschichte, wie sie sich da verkaufen und wie sie da promoten und so ein Kram. Das ist nochmal ein anderes Problem. Aber auf jeden Fall, FSCKlog war sehr gut. Sehr schade, dass es nicht mehr so läuft, wie es, also es läuft noch, aber es läuft also nicht mehr jetzt frisch befüllt. Und natürlich haben wir dich dadurch gefunden über das FSCKlog.
Ja, natürlich. Also das ist Das war schon auch für mich, also auch gerade Typepad bleibt für mich natürlich auch ein Schlüsselmoment, weil es halt diese sehr mächtige Plattform für mich sehr einfach zugänglich gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich mich mit Movable Type hätte abplagen wollen. Ich hatte damals so ein bisschen damit rumgespielt und experimentiert, aber auf Dauer und das ernsthaft aufzusetzen und ernsthaft zu nutzen und ernsthaft als Blogging-Plattform im Alltag zu verwenden und am Laufen zu halten selbst, da weiß ich nicht, ob ich da allzu alt mit geworden wäre. Und Typepad hat halt diesen sehr bequemen Ansatz mitgebracht, mir zu sagen, okay, wir kümmern uns halt um allen Kram und was du machst, was ich mache, ist halt da Text reinzukippen.
Mhm. Wann hast du angefangen?
Man müsste jetzt nachschauen, seit wann Typepad existiert, weil ich glaube, ich bin da mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht, ob Tag 1 gelogen wäre, aber ich glaube, als Typepad da neu an den Start ging, habe ich mir
2003.
Ja, das hört sich sehr plausibel an.
Das heißt, 3. August 2003 sagt dein Archiv.
Das passt ja relativ gut zusammen. Also 2003 hört sich sinnvoll an. Ich hatte vorher halt mit ein paar anderen Sachen rumgespielt, bevor dann Typepad kam. Aber Typepad hat halt die Basis dafür gelegt, das in einer ernsthaften Form und in der sinnvollen Form halt zu machen. Und deshalb schon sehr schön. Und damit ist natürlich für mich das schon auch ein trauriger Abschluss, dass halt Typepad jetzt nach diesen, dann waren es, wenn es von 2003 an war, also 22 Jahre, haben sie es geschafft. und jetzt halt ist das plötzliche schroffe Ende in 4 Wochen gekommen dann, als 4 Wochen.
Ziemlich gleichzeitig kam halt Mai 2003, kam WordPress daher. Und da brauchst du halt den Server mit dem PHP drauf und das gab es auch schon und da gab es auch schon Shared Hosting, aber die sind dir halt, die WordPress ohne irgendwie dicken Server und Caching dahinter ist dir halt mit der kleinsten Menge an seriösem Traffic umgekippt.
Ja, am Anfang war ja WordPress war ja ein relatives Desaster, muss man eigentlich sagen.
Ist immer noch ein komplettes Desaster.
ja, also muss halt schon sehr stark wissen, was du tust oder da natürlich auch zu irgendeiner gehosteten Form gleich greifen. Und die haben sich ja da auch natürlich stark professionalisiert oder bieten dir irgendwelche Monsterpakete an, um das in einem größeren Stil aufzuziehen. Aber ja, ich weiß nicht, wie weit man mit einem selbst gehosteten WordPress jetzt kommt im Jahr 2025, keine Ahnung.
Ja, geht.
Geht.
Kann man, frag mal Alex.
Ja, aber ich meine, ich will ihm ja jetzt nicht zu nahe treten, aber der macht das ja auch nicht allein, oder? Also die technische Seite, also ich weiß nicht, also das ist schon wild. Also da muss man schon tiefer drin stecken. Ja, ist ja, zumindest mein Außeneindruck immer gewesen, was
wir. Ja, also du hast inzwischen den großen Vorteil und es ist ja relativ lustig, weil seit 2020 macht Typepad ja genau das. Du sagst, ey, geil, Typepad sieht gut aus, ich möchte mich da anmelden. Und mit dem Moment, du das Anmelden klickst, kommt seit Jahren, und er sieht so aus, als wäre er schon deutlich vor 2020 designt worden, dieser Pop-up, so eine Info. Hey, neue Sign-ups haben wir nicht. Geh doch mal zu Bluehost. Weil Bluehost, die bieten dir eine fantastische Lösung an, nämlich WordPress. Und das machen halt super viele Hoster ja schon für dich. Du kannst dich ja bei, und Bluehost ist einer von vielen, aber du kannst dich ja bei jedem Hoster, der irgendwie mehr als 3 Personen hat, die dieses Hoster betreiben, kannst du dir ja einfach sagen, ich klicke mir da ein WordPress. Und das ist ja dann ist halt irgendwie auch selbst gehostet, weil die installieren das für dich und WordPress aktualisiert sich von selber.
Ja, und du musst vielleicht, manchmal aktualisiert das auch jemand anders für dich.
Ja, das kommt auch mal auch irgendwann dazu.
WordPress kann das durchaus passieren, ja. Vielleicht mal Alex fragen, ob alle Postings von ihm sind. Ist natürlich lustig, da gehst du dann zu Bluehost und dann steht als erstes, starten sie ihren Blog, und dann bleiben natürlich die alten Diskussionen, dass es natürlich nicht ihren Blog, sondern ihr Blog bitte heißt, weil es natürlich das Blog ist.
Mache Blogging schön mit einer personalisierten Vorlage. Nee, nicht
wirklich.
Ist gut, lass stecken. Chat fragt, macht man noch Typo 3? Irgendwer schon, aber es ist ein ähnliches Schicksal.
Das garantiert irgendjemand noch. Ja, ja.
Ja.
Da gab es schon ein paar Kandidaten. Ja, ich meine, es gab mal ja eine Zeit lang, was ist eigentlich aus Blogger geworden? Hat das Google irgendwie, die machen ihre eigenen Sachen, machen die immer noch auf Blogger, oder?
Ja, wenn ist irgendwie immer
Android,
noch da.
So unsere neuen Android-App, da ist hier blogger.com.
Es ist lustig, weil ich habe das, genau dieselbe Frage habe ich mir vor 3 Minuten gestellt und habe es aufgerufen und habe dann einfach festgestellt, so, what? Ich könnte jetzt einfach, da steht einfach ein Knopf, neuer Post.
Nee, aber das blog.google läuft nicht auf Blogger, oder? Das sieht nicht so aus.
Das weiß ich.
Naja, vielleicht gibt es da so einen Profi-Anwender. Google hat auch sicher einen Profi-Account bei Blogger, oder?
Wahrscheinlich. Es ist lustig, weil das ist halt einfach. Literally. Ich klicke hier auf neuer Post und dann geht so ein Ding auf und das ist einfach literally Google Docs.
Ja.
Google Docs mit irgendeiner Blogging-Engine hinten dran. Das ist lustig.
Das ist schon sehr lustig, ja.
Ich habe ja diese Woche einen Blogpost geschrieben und ist mir aufgefallen, hey, warte, ich habe gar keinen Blog.
Hey, so, was mache ich jetzt? Sofort Newsletter verschickt.
Da habe ich mir gedacht, ich erzähle einfach in der Sendung davon, das ist gut genug.
Das ist auch eine andere und gute Variante, ja.
Aber das, wenn ich jetzt, muss ich wahrscheinlich früher oder später, muss ich wieder einen Blog auf die Hetzel.net kleben oder so.
Ja.
Und dann werde ich halt irgendwie Cloudflare Pages oder GitHub Pages oder sowas dahinter klemmen. Das ist dann so Server von wem anders und da liegt irgendwie ein HTML und fertig.
Ja,
und mehr braucht es da auch nicht und das passt dann schon. Und da gibt es natürlich heutzutage, wenn du jetzt diesen Git-Workflow da hast, dass du halt irgendwie deinen Markdown irgendwo auf der Platte schreibst oder sogar, du kannst in dein Smartphone in die GitHub-App deinen Markdown reintippen und sagen Git Push und dann baut irgendwer in der Wolke dein Blog wieder zusammen.
Also nicht schlecht.
Muss man auch wollen, aber es ist vielleicht, weil jetzt auf neue mobile Blogging-Apps zu warten, da wirst du wahrscheinlich alt.
Gibt es da nichts von GeoCities?
Mobile Blogging-Apps.
Mini-Pick. GIFCities. GIFCities.org. Das ist von archive.org gebaut. Die haben alte GeoCities-Sites gescrapt und haben da eine GIF-Suche aus den alten GeoCities. Und wenn du da zum Beispiel New suchst, kriegst du alle GIF-New-Buttons seit immer.
Das ist ja gleichzeitig furchtbar und fantastisch.
Das ist nur fantastisch. Das ist einzig und allein fantastisch.
Vom Seite 1 von 46.
Ja, nur New-Buttons.
Oh Gott.
50 Millionen New-Buttons und andere Schrecklichkeiten aus den 90ern sind da. Das ist archive.org, sehr wichtig.
Sehr wichtig, in der Tat. Ja. Das ist vor allen Dingen wahr.
So, nun gut. Andere Geschichte diese Woche war, was mit Google passiert und ob Google Chrome verkaufen muss. Da haben ja auch ganz viele Leute schon geschrien, so hier, ich würde gern Chrome kaufen. Irgendwelche.
So jeder hat irgendwie, ich würde eigentlich Chrome auch kaufen, kein Problem.
Habe ich auch schon gesagt, ich würde es nicht wollen. Das wäre mir zu viel Stress. Also bist du,
weiß ich, vielleicht so ein Browser ist auch ein ganz gutes Hobbyprojekt.
Aber ist jetzt entschieden worden, nein, müssen sie nicht. Und die Auflagen sind ein bisschen interessant, weil sie, also sie, zum einen ist die Argumentation interessant, wieso sie es nicht abgeben müssten, weil es wäre echt kompliziert, sagt der Richter. So, nee, das komm, das wäre doch, es wäre jetzt echt aufwendig und so.
Das stimmt, es stimmt. Er hat nicht Unrecht.
Und zum anderen sei ja Google auch so unter Beschuss von dem AI-Zug, der auf das Web zurollt und überhaupt, ist das Web nicht tot und das wäre schlecht, wenn dann Google den Chrome abgeben müsste, deswegen lass mal, aber die Auflagen sind auch so sehr undurchsichtig, was sie jetzt dann tun müssen, damit sie den Chrome erstmal behalten dürfen und so.
Ja, also diese Detailauflagen habe ich mir auch nicht genau angeschaut. Also es ist natürlich interessant, dass wir zu diesem Punkt jetzt gekommen sind oder zu diesem Ergebnis. Wir haben in der Pre-Show schon kurz über diese Trump-Abendessen gesprochen oder in der Pre-Pre-Show oder auf jeden Fall haben wir kurz drüber gesprochen. Und es ist ja ein bisschen komisch, weil er hat ja da natürlich auch den Google-Chef gefragt, ob das nicht irgendwie, war das nicht hier ein guter Tag für dich? Wink, wink, zwinker, 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 zwinker. Also es ist halt schon skurril, dass nach diesem langen Zeit, und die Klage ist ja ursprünglich mit der ersten Regierung Trump noch losgetreten worden, was Trump natürlich selbst schon wieder völlig vom Tisch gewischt hatte. Aber die Geschichte jetzt halt zu diesem, ja, ich weiß nicht, ob man es als unrühmliches Ende bezeichnen sollte, weil der Witz ist ja nun wirklich gewesen, dass zumindest was diese Deals über die Exklusivitätsgeschichten angeht, die ja Apple betroffen haben, aber eben natürlich auch kleinere Browserhersteller wie, oder kleine, aber ich meine halt Firefox und kleinere Buden, die natürlich auch extrem abhängig sind von dem Geld, was sie da über die Google, ich nenne es jetzt mal Affiliate, aber ist natürlich Quatsch, aber halt dadurch reinbekommen, dass halt Google suchen über ihre Plattform laufen und dafür Google diese Traffic, wie sind Acquisition Costs oder was auch immer, wie man es auch immer bezeichnen möchte, was Google da halt an die jeweiligen Hersteller ausschüttet. Aber das ist so essentielle Gelder und selbst für Apple sind ja diese 20 Milliarden ein relativ essentielles Geld, weil es einfach so unfassbar viel Geld ist.
Aber es ist halt, also was Google insgesamt auszahlt an diesen Provisionen sind 26 Milliarden Dollar und Apple steckt davon 20. Für alle anderen bleiben 6 übrig und jetzt Apple braucht dieses Geld nicht, die könnten auch morgen noch die Miete bezahlen und sowas, aber so eine Bude wie Firefox, die hängen halt ab von den 500 Millionen, die sie da einkassieren. Ja. Wenn Firefox dieses Geld wegbricht, dann können sie zumachen.
Und es wäre halt absurd gewesen, wenn das Verfahren so geändert wäre, dass Google alle Vorteile weiter hätte, als Suchmaschine halt genauso etabliert und in diesen Browsern vorhanden zu sein, aber halt nichts mehr hätte zahlen müssen für diese Traffic-Akquise praktisch. Und dann letztlich, Apple hätte halt viel Geld verloren, viel Gewinn verloren und das wäre natürlich auch dramatisch gewesen, was jetzt so Börsenaktienkurs angeht und die ganze drumherum. Aber du hast natürlich recht. Also ich meine, Apple wäre sozusagen als Firma nicht in irgendeiner Form bedroht gewesen davon. Aber ja, für Firefox wäre es, also für Mozilla wäre es natürlich ein absolutes Desaster gewesen. Und das wäre halt das Skurrile aus dem, wenn das Gerichtsverfahren so geendet hätte, dass dann halt der jemand anderes bestraft worden wäre für diese Deals als Google, die ja der eigentlich Schuldige in diesem ganzen Konstrukt sind oder der eigentlich bestraft werden sollte oder und der ja das sozusagen dort die Problematik, also ich meine, das Problem ist ja nicht, dass Mozilla das Geld nimmt, sondern das Problem ist, dass Google sich durch diese extremen Zahlungen an praktisch alle Player halt absolut diese Position gesichert hat.
Und wir haben halt im ganzen Web-Internet-Dingens haben wir halt, je nachdem wie man zählen möchte, 2,5 Browser-Engines haben wir noch. Wir haben WebKit vom Apple, wir haben Blink vom Google, was auch WebKit drunter ist, und dann haben wir noch den Gecko vom Firefox.
Ja.
Und sonst haben wir nichts. Und das ist so komplex, dass jetzt niemand, auch nicht Vibe gecodet, über Nacht irgendwie eine neue Browser-Engine hinstellen könnte. Und
es ist doch irgendeine Bude da dabei.
Ja,
es ist total easy und super.
Wo wirklich so ein paar Ultra-Veteranen tätig sind. Ich komme auch gerade auf den Namen nicht, was sehr spannend ist, aber die werden unglaublich lang brauchen und dann wahrscheinlich an einem Punkt sein, wo man auch nicht weiß, ob da wirklich was Sinnvolles herauskommt.
Vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist auch so ein bisschen egal, weil die Engines ja relativ durch den Standard auch schon festgetreten sind und noch haben wir ja 2 bis 3 Stück, wie man zählen möchte, ja. Und du musst dich ja auch bei so einem komplexen Stück Software ja auf irgendwas einigen durch den Standard oder durch das Ignorieren des Standards dann halt irgendwie trotzdem auf einen gewissen Konsens kommen, was halt meistens dann doch irgendwie läuft. Und wenn jetzt im Safari halt irgendwie WebSerial nicht funktioniert, okay, ist schon schlecht, aber ist auch wurscht für das Allermeiste. Und was wir jetzt halt sehen, ist, dass sich viele Firmen irgendwie halt die Chrome Engine oder irgendwas nehmen, wahrscheinlich meistens jetzt die Chrome Engine nehmen und halt irgendwie AI draufstopfen. Und das auch gerne jetzt genommen wird und hin und her verkauft wird. Also hier euer Spaßbrowser, da ist der Arc oder wie auch diese Woche heißt, ist halt jetzt übernommen worden. War nie gut, aber ist ein anderes Thema, aber es ist halt jetzt auch verkauft und solche ähnlichen Geschichten wird es jetzt werden weitere Leute auch versuchen.
Der hatte schon was, der Arc.
Da hat er immer noch.
Ja, ich weiß nicht, es war natürlich schmerzhaft zu sehen, dass da die Entwicklung, also die waren ja sehr fix am Anfang und der ist ja natürlich jetzt immer noch so ein bisschen weiter gewuselt worden, aber ich hatte das Gefühl, es würde da nicht mehr so richtig vorangehen und dass dann, als dann klar war, dass dann intern die natürlich auch schon auf ihr neues Projekt umgestiegen sind oder der Fokus natürlich auf diesem KI-Browser eben lag, auf dem Konzept und statt das in der Arc zu integrieren, also da haben sie ja auch KI-Zeug integriert, aber haben wir auch ja das ein oder andere Mal schon drüber gesprochen, aber dass sie dann halt einen ganz neuen nochmal von Grund auf schmieden, jetzt bauen, das war natürlich alles ein bisschen verworren und ja gut, jetzt mit Atlassian. braucht man jetzt Arc, glaube ich, auch nicht mehr.
Ich weiß es ja nicht. Also keine Ahnung, was Atlassian damit vorhat. Ja. Also vielleicht
erinnere mich nochmal dran. Was machen die sonst?
Atlassian macht Jira, macht Confluence, machen Trello. Denen gehört ja ungefähr alles, wo man irgendwo Tickets schreiben kann und Dokumentation machen kann.
Haben die Trello eigentlich gekauft? Ja, oder?
Ja. Und es gibt es immer noch.
Ja, es gibt es immer
noch. Und das Lustige an Atlassian ist ja, also ich benutze jeden Tag Atlassian-Produkte.
Ja.
Und ich habe eine starke Hassliebe zu Atlassian.
Gut. Weil bei mir würde das Wort nur aus einem Teil davon bestehen.
Ich verstehe, wie du es liebst.
ja.
Weil grundsätzlich machen sie so aus meiner Warte zum Beispiel das beste Ticketsystem. Das sagt viel über den Status von Ticketsystemen aus. Und eins der besten Dokumentationssysteme sagt auch viel über den Stand von Dokumentationssystemen aus. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie keinen ernsthaften Beef mit Atlassian, wo ich jetzt sagen würde, boah, es gibt so viele andere Firmen, wo ich gesagt habe, boah, wenn die das kaufen, das ist ja wirklich die komplette Katastrophe. Boah, Atlassian ist so, okay, mal gucken.
Zum Beispiel, es steht ja auch jederzeit im Raum, dass irgendwie GitHub ruiniert wird oder zumacht oder Microsoft hat irgendwie den Chef, der ist gegangen und jetzt haben sie irgendwie keinen Ersatz hingestellt, sondern das GitHub existiert jetzt so ohne Chef, so ohne, es läuft jetzt so, mal sehen, was passiert. Und das GitHub kostet auch Geld, Microsoft kostet richtig Geld, das ist vermutlich so gratis zu betreiben, wie es jetzt größtenteils ist, für einen Großteil des Nutzens. Also man kann auch Geld bei GitHub einwerfen, aber ich glaube, vieles ist so querfinanziert von Microsoft. Und die haben sich, Atlassian hat sich ja auch Bitbucket gekauft, was grundsätzlich eine interessante Alternative mal war für Versionskontroll-Ding im Web. Aber war erstmal das falsche System, weil dann Git gewonnen hatte und dann war GitHub so groß und dann war Bitbucket und ich hatte auch noch irgendwie Zeug liegen und dann haben sie irgendwann gesagt, so, geh weg. Oder zahl.
Ja. Aber sonst haben die halt, also die haben ja noch viel mehr als diese 3-4 Apps. Und alles, was halt so im Entwicklungskontext passiert, ist da drin. Ich verstehe bis jetzt noch nicht, wie Arc und alles um die Browser Company da reinpasst. Schauen wir mal.
Jetzt Google ist nicht ganz aus dem Schneider. Ne, weil zum einen kommt von weiteren US-Regierungseinheiten, sind weitere Prozesse noch unterwegs und ich glaube, von irgendwelchen alten Geschichten sind noch nicht alle Strafen ausgehandelt. Also das könnte da noch weitergehen, dass sie da weiter irgendwie auf die Füße bekommen. Und zum anderen hat die EU auch diese Woche Google nochmal eine 3 Milliarden Euro Rechnung geschickt für ihren Monopolismus mit ihrem Werbegeschäft oder irgendwas. Also die kriegen da regelmäßig auf die Füße und man kann auch stark davon ausgehen, dass sie da jede Möglichkeit genutzt haben, sich da einen Vorteil zu verschaffen. Jetzt kriegen sie halt die Rechnung dafür. Aber das ist alles so langsam und dauert so lange und 3 Milliarden zahlt natürlich Google außer AdSense Portokasse.
Ja.
Das ist ja auch wurscht so. Aber wenn sie halt tatsächlich irgendwann seriös auf die Finger bekommen, sprich, sie müssen tatsächlich was abgeben. Sie müssen ihren Ad-Exchange an Facebook verkaufen. Davon wird auch nichts besser. Davon wird es nur schlimmer.
Das wird die komplette Katastrophe werden. Das ist der Tag, da werde ich Schreiner. Das kann ich dir sagen.
Oh. Ich habe neulich mit ChatGPT über OpenStack Horizon gesprochen. Das ist deren Rechte-Management und User-Management von dem, also so wie AWS, aber Open Source, aber von OVH. Und hat er gemeint, die härtesten Admins, die überlegen sich bei OpenStack Horizon dann doch Ziegenzüchten anzufangen.
Das hat er sich aus irgendeinem Hacker-News-Thread rausgeklaut.
Ja. Ja. Aber gut, wenn das... Was ist denn der Weg vorwärts für Google? Ich meine, was sollen sie denn machen? Also sie haben das Werbegeschäft, sie haben das Suchgeschäft, sie bemühen sich ja auf diesem Gemini-Zug mitzufahren, auch relativ sportlich, also das scheint ja ganz okay zu funktionieren grundsätzlich. Sie spielen auf jeden Fall besser mit als irgendwie Apple, was jetzt AI-Kram angeht.
Ja, come on, meine Oma spielt besser mit als Apple und die ist vor 12 Jahren gestorben, also come on.
Aber wie geht's denn da weiter?
Ja, es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich sehe so, also wie du schon gesagt hast, wir können jetzt jedes Jahr Google so ein bisschen mit dem Rohrstock auf die Finger hauen und sagen, so nicht, aber das ist ja auf Dauer keine Lösung. Und selbst wenn wir jetzt gucken, dass Google/Alphabet ja das theoretisch alles so ein bisschen getrennt hat, praktisch halt nicht. Google bleibt ja jetzt hört mir hier schon wieder so ein Assistent zu. Und also der Weg. Ja, sie hat mich nicht verstanden. Wir haben kein Problem, seht ihr doch. Und wir kommen ja eigentlich gar nicht drum rum, oder Google kommt doch auf Dauer gar nicht drum rum, diese Interessenskonflikte so ernsthaft voneinander trennt, indem man halt diese Kerngeschäfte so wirklich physisch voneinander trennt. Also bricht dann Android raus, bricht da ein Chrome raus und was anderes sehe ich nicht. Aber ich sehe aber halt auch gleichzeitig nicht, dass das passieren wird.
Leo, kann Apple mit der eigenen Suche, die sie vielleicht bauen, AI-Suche, da irgendwas gegen ausrichten? Sollte Apple selbst versuchen, eine AI-Suche zu bauen?
Naja, wenn da Gemini drunter läuft, könnte das ja durchaus funktionieren. Das ist sehr interessant, was da gerade passiert. Und ich glaube schon, ich meine, zumindest beim Suchgeschäft ist definitiv ja was in Bewegung geraten, auch wenn das jetzt echt noch klein ist. Und ich meine, wir unter uns sagen so, ja, ich suche natürlich nur noch mit ChatGPT und KI-Modell XY einfügen, ist das natürlich jetzt noch kein Massenphänomen, dass Leute komplett da auf ein KI-Modell umgeschwenkt sind. Aber ich glaube, es ist zum ersten Mal auf jeden Fall seit sehr, sehr langer Zeit, dass sich bei Websuche irgendwas überhaupt tut und überhaupt kleine Verschiebungen passieren, die halt lange nicht da waren in der Form. Und weil Google halt so dominant war und selbst die kleineren Player, ich meine, selbst Bing nach all den Jahren, was es ja immer noch gibt, also selbst solche und die ja auch natürlich immer noch versuchen sich, also auch da wird ja in irgendeiner Form, naja gut, ich meine, ich glaube, da unterm Strich hat da Microsoft wahrscheinlich mehr Geld reingestopft, als sie rausgeholt haben. Aber ja, also trotz allem ist das, ist das natürlich interessant jetzt zu sehen. Und das ist ja auch das Hauptargument. Das war ja auch das Argument, was Eddie Q, der ja da auch angetanzt ist bei diesem Verfahren gegen Google, weil Apple ja da auch irgendwo mit involviert war. Und der ja gesagt hat, okay, ja, jetzt, also erstmal hat er gesagt, der Such-Search-Traffic ist zum ersten Mal in 20 Jahren oder so in Safari, Google-Traffic ist zum ersten Mal seit 20 Jahren rückläufig oder leicht gefallen, was sofort Googles Börsenkurs irgendwie im Keller hat fallen lassen und totales Desaster ausgelöst und 5 Statements von Google kamen, so nein, so kann man das nicht rechnen und insgesamt ist der Search-Traffic höher als er war und aber so ist er so und da ist er und ja, also großes PR-Debakel natürlich. Und das andere, was natürlich Q da auch aufgefahren hat, ist halt eben die Geschichte und die Geschichte, der sich der Richter am Schluss jetzt angeschlossen hat, dass der Markt es regelt. Und in dem Fall ist der Markt jetzt die Idee, dass eben KI-Modelle oder irgendein Chatbot oder halt irgendeine Firma, die einen Chatbot anbietet, diese Suchfunktionen bereitstellt und zum ersten Mal so ein bisschen eben an Google kratzt. Und das heißt, Google diese dominante Position zu verlieren droht. Ich weiß nicht, ob das, es ist auf der einen, es ist zugleich absurd. Also da ist was Wahres dran auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob dieses Fünkchen Wahrheit, was da dran ist, ob das reicht, diese dominante Position da irgendwas dran zu ändern. Und ich glaube, dass im Suchmaschinenmarkt sich durch Googles Dominanz wenig getan hat. Und das ist ja auch immer diese Diskussion darüber, hätte Google eben nicht jedes Jahr plus minus 20 Milliarden Dollar Richtung Apple geschoben, hätte dann halt Apple sich irgendwann doch mal bemüßigt gefühlt, selbst auch aktiver diese Suchgeschichte zu übernehmen. Also halt so, wie sie es ja auch teilweise ein bisschen, so ganz kleines bisschen in Spotlight gemacht haben, wo sie angeschaut haben, was suchen da Leute eigentlich und haben dann natürlich ihren eigenen Apple-Bot losgeschickt, der so ein bisschen gecrawlt hat. Und da hat man ja gesehen, dass Apple auch, die haben ja so ein bisschen die Fühler schon ausgestreckt in diese Suchrichtung, aber natürlich nie diesen riesen Aufwand unternommen, so eine eigene Suchmaschine halt wirklich zu entwickeln und dann halt auch vom Fleck zu bringen.
Naja, was ist Christina? Aber das sieht man ja auch im App Store, dass die Suche nach Apps halt schlecht ist. Ja, vielleicht ist sie aber auch mit Absicht so schlecht, damit du halt damit sie diese Ad Platzierungen verkaufen können.
Genau, weil es einfach egal ist. Also das ist halt die App Store-Suche, die ist, glaube ich, echt das interessanteste Beispiel dafür, dass eine schlechte Suche unterm Strich wurscht ist, weil du sowieso dann nur noch irgendwie durch Schmodder durchwurschtelst von Apps, die dir halt irgendwelche In-App-Abos anbieten. Und natürlich dann für Apple der Bonus ist, dass jeder halt auf seine eigenen Stichwörter letztlich Werbung buchen muss bei Apple. Also, das ist natürlich ein hässliches Business unterm Strich.
Man weiß ja nicht genau, wie groß die Abdeckung von diesem Apple-Bot bisher ist. Und wenn ja. Sie das aber irgendwie mit ihrem, also selbst wenn jetzt Apple ihren Gemini lizenziert vom Google und den reinholt und in Private Cloud Compute laufen hätte, dann müssten sie ja immer noch selber crawlen. Dann müsste Apple diesen Index immer noch diesem eigenen, selbst gehosteten Gemini irgendwie reinprügeln.
Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Und da, ich meine, da gab es ja auch so ein paar Sachen, die jetzt natürlich sich durch dieses das Verfahren gegen Google lösen könnten, was ja sozusagen diesen Suchindex angeht oder überhaupt, da kann es ja sein, dass Google tatsächlich dazu gezwungen wird, irgendwie manches an Daten auch an Wettbewerber rauszugeben, wie weit das natürlich reicht, keine Ahnung. Und ob man daraus irgendwas Sinnvolles bauen kann, das sind dann alles sicher eigene Fragen.
Und sie wehren sich ja natürlich dagegen auch. Das heißt, Sie sagen, nee, das geht nicht wegen Privacy, was im Kontext Google natürlich auch relativ witzig ist. Wenn
Privacy
sie sagen,
ist immer gut, ja.
Nee, das ist, wenn hier jemand die Privacy irgendwie missachtet, dann sind wir das selber, bitte.
Ja, natürlich. First Party Privacy gilt nicht. Das ist immer nur, wenn die anderen kommen.
Ja. Nee, das ist schon interessant. Das ist sicherlich auch interessant, was den gesamten Wert von Google angeht, was sie halt sonst, was er Ballmer meinte mit dem One-Trick-Pony, was halt Google ist. Sie haben halt Suche beziehungsweise Ads und also eigentlich nur Ads und die Suche füttert da halt rein. Aber die anderen Sachen sind natürlich auch, also ich meine, die anderen Sachen von Google sind schon wichtig, die bringen ihnen halt kein Geld. Ja, also halt mit Gmail verdienen sie wahrscheinlich nicht so irre viel. Wahrscheinlich haben sie mit ihren Google Docs nicht so ein richtig großes Standbein gegen Microsoft mit 365 im Business, vermutlich. Was, die hören wir noch nicht.
Ja, ja, aber jetzt ist besser wahrscheinlich. Das ist ja gut, dann hätte ich mich die letzten 10 Minuten gar nicht aufregen brauchen. Naja, ich glaube so insgesamt, sie verdienen sicher Geld mit Gmail und sie also allein schon dadurch, dass sie Kontext für sonstigen Search und alles bekommen. Ne? Das ist es wahrscheinlich wert. Und sie haben, glaube ich, ein groß genuges Standbein im Business, das mit ihrem Docs, dass man das schon machen kann und dass sich das für sie auch rentiert. Sicherlich nicht im selben Umfang wie Microsoft, aber auf der anderen Seite haben sie die Kundschaft, die deutlich weniger graue Haare vermutlich hat, als die, die Office 365 benutzen. Sag ich aus Erfahrung, weil ich graue Haare habe und Office 365 benutze. Aber damit werden sie sicherlich nicht reich werden. Also das ist sicher nicht das, wo sie sagen, ja, da können wir uns einfach drauf ausruhen und mit Gmail und Workspace und dem ganzen Office-Schmu klarkommen.
Und natürlich, falls irgendwie YouTube wegbrechen sollte oder verkauft werden muss, wer betreibt das dann weiter? Weil das ist zu teuer so. Das geht so nicht. Das verdient schon auch Geld mit der Werbung auf dem YouTube, aber es ist halt, der Longtail von YouTube ist halt so groß, da brauchst du erstmal einen Deal mit Western Digital für die Platten.
Ja, definitiv.
Das würde mich schon auch interessieren, was das bringt, was das einspielt, was halt einfach Storage ohne Ende, Kilometer von Servern mit Platten, die sich nicht drehen müssen, weil nie drauf zugegriffen wird, was das für ein Kostenfaktor ist. Mhm. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen, wie es in der EU läuft. Das wäre natürlich auch noch spannend, aber das für Google nicht so lustig ist spannend, wenn das halt weltweit sie unterschiedlich zerschlagen werden würden. Wenn sie dann ihre verschiedenen Anstrengungen für Europa anders aufstellen müssten. Wenn halt YouTube Europa betrieben werden würde von 1&1 oder so.
Oh.
Ich mein, traurige nein. Geräusche.
Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ja.
Naja, es ist, ersetz einfach YouTube durch TikTok. Ja, TikTok in den USA muss verkauft werden an, vielleicht auch nicht, vielleicht nie, weil es Blödsinn war, aber theoretisch müsste das dann verkauft werden an irgendwen, der müsste das weiter betreiben, der müsste auch, hat ja niemand drüber nachgedacht, weil es nicht ernst gemeint war, aber wer stellt denn dann diese App bereit? Wer entwickelt dann diese App? Ja. Ja, okay, gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Nimmt ja kein gutes Ende, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, Bitsumso kommt heute mit freundlicher Stützung von Incogni. Stellt euch vor, ein Fremder kennt eure Adresse, eure private E-Mail, vielleicht sogar Details zu eurer Familie. Genau mit solchen Daten starten Scams und Identitätsdiebstahl von der Kontoübernahme bis zu SIM-Swaps. Die beste Abwehr, dafür sorgen, dass man euch online nicht findet. Und genau da hilft Incogni. Der Service spürt eure persönlichen Datensätze bei hunderten von Datenhändlern und Websites auf und lässt sie löschen. Nicht nur einmalig, sondern wiederholt, weil diese Einträge immer wieder auftauchen können. Ihr bekommt dann regelmäßige Status-Updates über die Fortschritte. Und neu und richtig stark gegen Doxing und Co. sind Custom Removals. Wenn ihr eure Daten auf irgendeiner Website findet, wo sie nicht hingehören, schickt ihr einfach den Link an Incogni. Ein Privacy-Experte von denen übernimmt dann und kümmert sich um die Löschung eurer persönlichen Daten. Ihr müsst euch nicht selber mit dem Betreiber herumärgern. Und weil Vertrauen zählt, Incogni ist der erste persönliche Datenlösch-Service, der in einem unabhängigen Deloitte-Bericht verifiziert wurde. Es wird bestätigt, dass Incogni tatsächlich Daten von hunderten Seiten entfernt, konsequent nachweist und echte Bestätigungen dokumentiert. Loslegen ist simpel. Minimalsatz an Infos angeben, einmalig autorisieren. Incogni kontaktiert dann die Seiten in eurem Namen, um eure Daten löschen zu lassen. Ihr könnt es jederzeit risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Außerdem könnt ihr jederzeit kündigen. Datenhändler und Kriminelle können euch nichts anhaben, wenn sie euch gar nicht erst finden. Wenn ihr Incogni ausprobieren wollt, mit unserem Code spart ihr 60% auf die Jahrespläne. Incogni.com/bitsundso, Code bitsundso. Herzlichen Dank an Incogni für die Unterstützung. So, es steht ja auch noch der Apple-Event an. Wie ist so dein Vibe, was jetzt neue iPhones angeht?
Es könnte mir nicht egaler sein, weil es ist hier groß da. Ich habe lustigerweise vor 3 Tagen mit einem Freund drüber gesprochen, der also von mir wissen wollte, so, was denn meine Einschätzung ist, was es so denn geben wird. Und ich meinte so, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ein iPhones und das ist auch vielleicht auch eine Uhr und vielleicht auch so Ohrstöpsel. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, also, danke, das hätte ich mir selber denken können. Ich so, ja, gern. Aber der Egaligkeitsfaktor ist extrem hoch. Wir haben hier ein iPhone, ich wollte jetzt gerade ganz mit ganz viel Überzeugung sagen, das Modell des iPhones meiner Frau nennen. Und dann stelle ich fest, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie für ein iPhone hat, ob sie ein 15 oder 16er hat. Und ich weiß nur, dass es ein Pro ist. Aber mehr weiß ich nicht. Und das ist ein bisschen albern, wenn ich drüber nachdenke. Aber es ist einfach wurscht.
Können wir uns darauf einigen, dass die Einladung sehr hübsch ist mit diesem animierten Mauszeiger-Ding. Sie haben so eine 3JS irgendwas drunter. Das hat jemand reverse-engineert. Das linke ich mal. Das ist ganz lustig zu sehen, was sie da gebaut haben. Das Logo ist hübsch, Leo.
Ja, auf jeden Fall.
Ach, dafür haben sie Entwicklungskapazitäten. Ich glaube, es hackt.
Naja, wie das mit dem Final Release von der 26.0 aussieht, ist ja auch ein bisschen spannend. Wir sind bei Beta 9 angekommen jetzt irgendwie. Ich habe weiterhin das, also ich möchte mein Telefon halt benutzbar haben. Das ist halt die Frage, wie schlimm wird es denn dann? Und wie schlimm ist es dann mit der 26.0, was halt Stabilität und Kompatibilität und Batterielaufzeit angeht? Es wird schon irgendwie gehen, aber wahrscheinlich wird es jetzt nicht besser davon.
Besser im Vergleich zur letzten iOS 18-Version. Ja, das klar. Also irgendeine Art von Knarzen ist da definitiv wahrscheinlich dabei. Also es wäre komisch, wenn es völlig, völlig nahtlos vom Fleck weg alles funktioniert. Auf der anderen Seite waren die Betas von iOS 26 waren relativ schmerzlos, wenn man es so mit den manchen Beta-Phasen der Vergangenheit vergleicht. Also ich meine, natürlich, du hattest halt Probleme mit Liquid Glass und du hast natürlich hier und da und Akkulaufzeit ist sicher natürlich ein Element gewesen, was auch während der Beta von iOS 26 jetzt natürlich mitunter massiv beeinträchtigt war. Aber es gab keine, wie soll man sagen, keine massiven Showstopper oder irgendwie komplette Hardware-Fails oder irgendwelche wirklich riesigen Debakel. Also dafür ist es eigentlich relativ rund gelaufen. Ich meine, es ist immer schwer. Also wir sind inzwischen eben an diesem Punkt angekommen, wo man auch von den Erfahrungen auf dem eigenen Gerät halt auch nur noch schwerlich auf viele andere Geräte schließen kann, weil die Zahl der Konstellationen und Konfigurationen und einfach die Menge der Geräte so unfassbar groß ist und dann je nachdem, welche Apps du verwendest und was da im Hintergrund auf deinem iPhone läuft und verschiedene andere Settings, die du gewählt hast oder eben nicht gewählt hast und am Schluss kommst du bei irgendeiner Form von Ergebnis raus, die dann halt sein kann, dass irgendwas vielleicht komplett crasht oder dass halt alles ganz normal läuft und völlig unbemerkt sozusagen dieses Update über die Bühne geht. Also ich würde jetzt meine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen, dass man iOS 26.0 einfach so installieren kann und dann easy peasy alles läuft, wie es sollte. Aber ich meine, zumindest jetzt, ich meine, bei mir läuft es halt seit Juni durch all diese von Beta 1 bis Beta 9 jetzt und es war halt so, okay, ist halt eine Beta, aber ich hätte jetzt auch keine sonderliche Sorge, ich habe das sowieso auf dem Produktivgerät, aber ich hätte auch keine besondere Sorge, jetzt diese Punkt 0 auf mein Produktivgerät loszulassen.
Ich habe ja die Beta installiert auf so einem iPad 9 von 21 oder sowas. Und das war, also die Beta 1, das war keine gute Idee. Das hat diesem iPad überhaupt nicht gut getan. Das war also wahrscheinlich jenseits von, mit Fenstermodus, jenseits von benutzbar. Und da habe ich mir gedacht, ich muss ja doch irgendwie dieses neue iPad-Dings ausprobieren.
Ja.
Was ich jetzt dafür gemacht habe, ist dieses iPad verkauft und so ein iPad von 2025 gekauft. So ein einfaches, das billigste Edu-iPad. Mal sehen, wie das mit dem Ding klarkommt. Ich habe jetzt da immer noch keine 26 installiert, aber ich würde es halt doch gern sehen, wie man damit jetzt irgendwie zurechtkommt, wenn man da ein Bluetooth-Keyboard hinsteckt und wenn da das Windowing irgendwie besser funktioniert. Das sollte ja auf dem neueren iPad hoffentlich ein bisschen runder auch schon laufen. Aber ist halt auch die Frage, wie sie, also das läuft auf dem iPad 9, ist das gelaufen, aber halt super schlecht. Also in der Beta 1 zumindest unbenutzbar. Und ich weiß nicht, wie das jetzt geworden wäre mit der 26.0, mit dem Release tatsächlich, wie du da traurig wirst oder nicht. Oder grundsätzlich bin ich ja dafür, dass sie den Usern die Wahl lassen, ob sie so ein Feature jetzt einschalten oder nicht. Selbst wenn es langsam ist, hast du vielleicht trotzdem was davon, wenn du halt deine Notes und deinen Browser und ein Video gleichzeitig irgendwie aufmachen kannst.
Ja.
Aber wo sie halt jetzt, weil tatsächlich ist ja zwischen den einfachen Chips, die in den billigen iPads drin sind, und den eben irgendwas, die in den Pro-iPads drin sind, ist ja ein großer Performance-Sprung. Das macht ja wahrscheinlich einen großen Unterschied im Feeling.
Ja, also absolut. Ich meine, dazu muss man, glaube ich, sagen, dass bei den Betas auch die Performance zum Beispiel auf dem iPad Pro M4 sozusagen auf dem Max-Modell der Möglichkeiten halt auch teilweise sehr schäbig war. Also da waren sowieso viele Optimierungen, die noch vorgenommen wurden. Also dass die Beta 1 auf deinem iPad 9 irgendwie ein komplettes Debakel war, verwundert mich nicht. Jetzt ist halt die Frage tatsächlich, wie sie es mit der finalen Punkt 0 für die älteren Geräte hinbiegen können. Da bin ich jetzt natürlich auch neugierig, weil sich das ja jetzt relativ bald herausstellen wird in der größeren Form. Und die Fans, man fragt sich natürlich immer noch, warum, also diese Fenster auf dem iPad, die fühlen sich manchmal immer noch so an, als würde man so eine zähe Masse irgendwie so anziehen, wenn du an dem Fenster ziehst und das vergrößerst und verkleinerst, und du fragst dich dann, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein iPad, also ich meine, ich habe hier so ein Testgerät rumfliegen, du hast so ein iPad Pro, das, keine Ahnung, 2000 Euro kostet, und du kannst Fenster nicht größer und kleiner ziehen, sinnvoll, du kannst sie schon größer und kleiner ziehen, aber es fühlt sich nicht so an, wie sich's anfühlen sollte, es fühlt sich nicht wie ein macOS an, und in macOS,
es ist halt auch kein
macOS. Es ist halt auch kein macOS. Und es ist aber komisch, dass sich das da spiegelt drin, und dieses Handling von den Fenstern insgesamt so ein bisschen komisch macht, dass das halt sich anders anfühlt. Zäh ist vielleicht auch der falsche Beschreibung, aber es fühlt sich halt merklich anders an als in macOS, wo es einfach so selbstverständlich ist, dass du, ja.
Meinst du, es fühlt sich für dich falsch an und anders an, weil du halt macOS gewöhnt bist, und das ist für Leute, die dieses Muscle Memory nicht haben, einfach nicht so?
Das ist die Frage, die sich mir auch sehr durch den Kopf gegangen ist und auf die ich keine Antwort gefunden habe, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass das halt in der Tat so ist, dass natürlich ich in Anführungszeichen verdorben bin als jemand, der natürlich mit klassischem Desktop-Betriebssystem groß geworden ist, wo du einfach als Selbstverständlichkeit nimmst, dass du verdammt nochmal Fenster hast, die du irgendwo hin und her werfen kannst und einfach ziehen kannst, und die werden größer und kleiner, Surprise! Es passiert einfach.
Das konnte ja macOS Classic in Schwarz-Weiß, konnte das ja, dass du die Fensterecke nimmst und der zieht dann nur die Outline so groß, wie du es machst, dann lässt du los und dann zeichnet er das Fenster neu. Weil das war so ein
gutes Konzept.
Das könnten sie auch machen.
Fühlt sich gut an, eben. Ja.
Wenn das ein Problem wäre jetzt, dass man das Fenster gleichzeitig resized dann könnten sie ja auch dieses Outline zeichnen, dann auf langsameren iPads oder auf dem M4, was halt echt schon ein Jahr alt ist, dann diese Outline zeichnen und das dann reinhängen. Der Chokenberry ist ziemlich aufgebracht, würde ich sagen, was diese ganze macOS-Geschichte mit Glass und 26 angeht. Und er meint so, dass sie versuchen halt, macOS in irgendwas reinzuprügeln, was es halt nicht ist. Und wenn sie das jetzt dafür in einen Look zwängen, der halt von iPad kommt, damit halt das, was den Mac ausmacht, so ein bisschen kaputt machen. Und ich sehe schon, was er sagt. Ich habe nichts gegen einen neuen Look, wenn der gut funktioniert und gut durchdacht ist, aber das ist er halt noch nicht. Und macOS ist ja sowieso immer auf Sparflamme, weil es das unwichtigste System ist, irgendwo hinter tvOS vermutlich. Und
naja.
Ich finde, die Balance, die ist ja etwas schief. Und er meint auch so, dass sie jetzt dieses Jahr das schon rausgetan haben, damit weil sie brauchen das für ihr 20th Anniversary iPhone, was irgendwann kommt, was irgendwie so ein Blob aus Glas ist. Und da brauchen sie dann halt Liquid Glass auch im Software und dann verpflichtend für alle Apps, weil halt dann die Bildschirmelemente irgendwie um die Ecke gehen würden und so ein Kram. Das hat Samsung schon mal probiert, war auch da schon Blödsinn. Also mal sehen.
Ja, also ich meine, dass sie dieses freiere Fenstersystem brauchen, ist, glaube ich, offensichtlich. Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, auch für ein Foldable, irgendeine Form. Also ich meine, ich bin sehr gespannt, was auf diesem Foldable nächstes Jahr läuft. Also was auf dem aufgeklappten Foldable praktisch sich eröffnet. Also lässt Apple zu, dass da freie Fenster, oder sagen sie dann, oh nee, da fangen wir ja gar nicht mit an, dass hier Fenster auf dem iPhone auftauchen. Das ging ja viel zu weit. Also da kann ich inzwischen, das ist so ein bisschen wie Münze werfen, weil man weiß nicht genau, in welche Richtung Apple da schwankt und ob sie da vom iPad jetzt gelernt haben, nachdem sie sich da so schwer getan haben, diese Fenster aufs iPad zu lassen, obwohl es halt die offensichtliche, seit 10 Jahren die offensichtliche Lösung ist, zu sagen, hey, auf dem iPad Pro hast halt einfach Fenster, wenn du willst. Es ist ja okay, sie haben ja den Basismodus nach wie vor drin, also du kannst ja dein iPad als Vollbild-App-Maschine weiterhin benutzen. Und was da ja interessant war, ist, dass wir ja immer wieder jetzt gesehen haben, dass Leute auch, dass es eine kleine, also zumindest von der Wahrnehmung her, eine kleinere Fraktion war, die so ein bisschen darüber, wie soll man sagen, geschimpft hat, dass eben plötzlich das iPad diesen Charakter jetzt, seinen Urcharakter jetzt verliert, weil diese Fenster letztlich ein Fremdkörper sind, zumindest aus dem alten iPad-Konzept heraus. Und dass halt sicher Leute es geben wird, auch diese Slide-Over-Ansicht, dass man so von der Seite her sich so eine kleine App dann noch reinwischen konnte, dass die werden sicher Leute vermissen, weil es das halt in iPadOS 26 nicht mehr gibt. Das heißt, du kriegst einen flexibleren Fenstermodus obendrauf, aber du verlierst diesen Zwischenmodus. Und wenn du halt jemand warst, der diesen Zwischenmodus verwendet hat und gern gemocht hast und sinnvoll fandest, dann hast du dafür halt einfach keinen Ersatz im Moment. Und da wir jetzt bei Beta 9 sind und dafür nichts zurückgekommen ist, was diese Slide-Over-Ansicht in irgendeiner Form abbildet, weiß ich nicht, wo die jetzt noch herkommen soll. Vielleicht, wenn der Aufschrei groß genug ist, dann bringt Apple sie vielleicht in irgendeiner Form noch zurück in Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Aber im Moment sieht es halt nicht so aus, als käme die jetzt plötzlich wieder hervor.
Ja, also ich würde, wenn es jetzt irgendwie um die Wurst geht, würde ich es nicht auf auf produktive Geräte wirklich, die wichtig sind, draufspielen. Auch von meinen Macs bleibt das noch eine ganze Weile weg. Außer ich brauche es für irgendeine Art von Development, könnte sein mit Xcode, dass ich damals, müsste ich aber wahrscheinlich virtuell installieren, damit der Mac irgendwie überlebt. Und ansonsten fürs Telefon würde ich vielleicht auch erstmal abwarten, die Berichte, wie das auf eurem Modell laufen würde. Wenn Leute sagen, auf dem iPhone 12, 13, 14 ist Katastrophe, dann lass es. Ne? Also.
Es ist fantastisch auf dem iPhone 13. Also ich sollte das unbedingt installieren, sofort. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Kontraste sind gut. Grüße an Malik gehen raus. Es ist wirklich alles immer bestens lesbar.
Lesbarkeit ist noch was anderes. Also man kann natürlich dann auch gucken, wenn man es nicht lesen können sollte, wie es mit dem Reduced Transparency dann funktioniert. Ja. Ja, das macht es ein bisschen besser. Mal gucken. Ansonsten mit den Telefonen ist noch ein bisschen eine offene Frage, wie die SIM aussieht. Ist die nur noch auch für Europa oder nicht? Das wäre noch interessant. Ich fände ja den SIM-Karten-Slot weiterhin sehr gut. Ja. Also ich sehe es ein bisschen ein, nicht ganz, aber ein bisschen sehe ich es ein. Bei dem Foldable, da ist kein Platz mehr wirklich wahrscheinlich. Aber jetzt für das 17er fände ich noch einen SIM-Karten-Slot. Für Europa fände ich schon gut.
Also ja, zumindest jetzt also bei den Pro-Modellen und vielleicht auch beim Basis-17er, ich denke auch, es wäre ein Verlust, wenn sie den Schritt machen, das jetzt auch in Europa und in anderen Regionen jetzt rauszuwerfen. In den USA ist es ja schon passiert. Insofern, früher oder später wird es natürlich bei uns auch passieren. Es ist durch die, ich meine, die eSIM hat definitiv Vorteile, aber es ist sozusagen auf den, mit einem Mal ist für den Endnutzer ist wenig gewonnen dadurch, ihn auf die eSIM zu zwingen. denke ich. Also vor allem, weil wir im Moment ja in der absurden Situation sind, dass auch Apple diesen gewonnenen Platz nicht wirklich benutzt. Also ich meine, das können sie natürlich erst, wenn sie mehr oder weniger weltweit den SIM-Karten-Slot verbannt haben. Ich meine, China ist da ja sowieso nochmal ein Sonderfall. Da werden wir, das wird offensichtlich da wahrscheinlich nochmal deutlich schwieriger. Da, ne? Also irgendwo wird, irgendwann werden die, wird die eSIMs da wahrscheinlich auch dann angekommen sein. Aber das muss uns auch nicht weiter scheren, was Apple dann mit dem chinesischen Markt macht. Und dem iPhone für den chinesischen Markt. Aber es wäre natürlich interessant, wenn sie diesen gewonnenen Platz für irgendwas Sinnvolles nutzen könnten oder halt mehr Akku da reinknallen und das Gerät halt natürlich noch besser gegen Wasser geschützt ist, weil halt ein Slot wegfällt. Das sind ja alles, da sind ja viele sinnvolle Sachen drin und die eSIM per se funktioniert ja eigentlich auch gut. Ich meine, jeder, der mit eSIMs hantiert, weiß, dass das eigentlich so weit klappt und gut ist. Und wenn du bei einem großen Anbieter bist, also bei Telekom, Vodafone, O2, dann ist das sowieso easy, weil dann hast du deine Umzugsfunktion und dann nimmst du deine Rufnummer von einem Telefon aufs andere und das wird dann bald ja jetzt dann auch mit Android gehen, hoffentlich genauso nahtlos und dann sagst du einfach, okay, ja, wir werden sehen. Also ich meine, brauchst du natürlich Android 16 und brauchst aktuelle Geräte und aktuelle Betriebssysteme und du brauchst einen von den großen Mobilfunkanbietern in Deutschland. Im schlimmsten Fall brauchst du auch einen Laufzeitvertrag. Also wir werden ja sehen, was das Kleingedruckte ist. Aber dann hast du die Situation, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich will jetzt diese eSIM oder du nimmst ja die eSIM nicht wirklich mit, aber ich möchte halt meine Rufnummer, mein Profil, möchte das auf der neuen eSIM provisionieren und dann passiert das halt automatisch und du musst nicht irgendwie ins Kundencenter gehen und musst niemanden anrufen und musst nicht irgendwie, bei manchen Anbietern musst du auf einen Brief warten, für einen Aktivierungsbrief für deine eSIM, so hallo? Ich meine.
Ja, oder wenn du einen neuen Vertrag nimmst oder irgendwie einen Prepaid aus dem Drogeriemarkt mitnimmst, dann nimmst du diese Plastikkarte mit, kannst du nicht reinstecken, musst du irgendwo Web ausfüllen, anmelden und dann kriegst du einen Brief und dann kannst du den scannen und dann ist da die eSIM. Das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist das ja, dass ist das richtig. Eben nicht eine Plastikkarte und ein Brief sein richtig. Muss. Aber
also so weit sind wir halt einfach noch nicht. Gerade die Discounter natürlich sind da auch noch nicht so weit hinterher. Es ist ja erstaunlich, dass inzwischen eSIM jetzt wirklich bei fast allen in irgendeiner Form angeboten werden. Auf jeden Fall die Option. Aber so wie du gerade geschildert hast, oft ist das Prozedere halt trotzdem noch das du halt am Anfang erstmal eine physische SIM-Karte in der Hand hältst. Und wenn du die nicht in dein iPhone einstecken kannst, dann ja, musst du halt überlegen, was der nächste Schritt ist. Und für uns ist das vielleicht alles easy, aber wenn du das halt auf den Massenmarkt mal rausrechnest, Leute sind doch völlig verwirrt. Die verstehen doch ab, die haben jetzt vielleicht gerade verstanden, 2025, so, ah ja, diese SIM-Karte, die bekomme ich und die schiebe ich in diesen Slot und dann kommt mein Telefon, kann dann telefonieren. Das haben, glaube ich, Leute jetzt so. Das ist irgendwie
inzwischen
so
endlich kapiert.
Ist so Wissen, was sich verbreitet hat. Und jetzt kommt dann irgendeiner und dann musst du irgendwie eine eSIM ordern und dann musst du irgendwie diesen QR-Code scannen, der dir auf deinem Gerät zugeschickt wird und du verstehst nicht, wie du den einscannen sollst, weil der ist ja in meiner E-Mail auf meinem iPhone. Aha. Und ja, okay. Also ich meine, das sind natürlich schon viele Hürden.
Und selbst drin. Selbst der Discounter von der Telekom hat ja nicht diesen automatischen Prozess dran. Ja, das ist ein Telekom-SIM, gehört der Firma Telekom, das ist im Telekom-Netz, aber der Prozess mit automatisch umziehen und so geht halt nicht. Er meint, es geht, aber es geht dann.
Ja, genau. Das kann auch manchmal noch sein, dass es dir angeboten wird, obwohl es dann am Schluss nicht funktioniert. Das ist vielleicht sogar noch frustrierender, als wenn gleich das Betriebssystem sagt, hey, die kann ich halt mit der eSIM, die kann ich nichts machen, die kann ich nicht umziehen. Aber ja, genau, oft wird es dir auch angeboten und dann versuchst du es und gibt es halt eine, ich glaube, relativ nichtssagende Fehlermeldung auch. Ich glaube, die bringt dich nicht viel weiter, die Fehlermeldung, die du da einrennst.
Ich glaube, also du kommst halt an dem Ding im Einrichtungsassistenten schon vorbei, wenn du sagst, jetzt skip. So, ich will jetzt ohne SIM weitermachen, dann kommst du weiter, aber du musst halt dann später nochmal rein und das dann von Hand irgendwie umziehen und die App von der Bude installieren und dann dort den Chat aufmachen und sagen, hey, ich bin umgezogen, neues Telefon, kann ich mein Dings haben und dann schicken sie eine SMS an die alte Nummer auf dem alten Telefon, wenn du das noch hast und dann kannst du direkt weiter, ansonsten einen Brief.
Ja, ansonsten Brief, im Zweifelsfall Brief. Ja, aber mit dem iPhone kommst du ja noch relativ weit. Ich überlege gerade, weil ich bin letztens in eine Situation reingeraten, das muss aber mit einem Android gewesen sein, dass eben ich die SIM nicht benutzen konnte oder die rausgenommen hatte und dann konnte ich aber insgesamt, eigentlich müsste man doch ein Android-Gerät auch genauso betreiben können ohne SIM. Das kann ja nicht das Problem sein, ja, oder? Aber ich weiß nicht mehr, ich bin in irgendeine komische Konstellation reingerannt. Auf jeden Fall war sozusagen das Fazit davon, dass ich die SIM-Karte entnommen hatte, dass das komplette Gerät sich irgendwie gesperrt hat. Oder ich war in so einem, entsperre jetzt mal deine SIM und dann so, es liegt aber gar keine SIM im Gerät. Und dann kam ich irgendwie nicht weiter. Also so irgendwie, vielleicht war es auch einfach ein Bug, in den ich gerannt bin. Und das ist natürlich, ja.
Dann gibt es halt noch so extra Problemchen mit eSIM in der Apple Watch. Da war die Woche irgendwie bei O2 war kaputt oder so.
Ja, eSIM in der Apple Watch ist ja sowieso ein Problem, weil du halt keinen freien Zugriff auf diese eSIM hast und die nicht einfach selbst bespielen kannst, so wie du möchtest. Das ist halt echt traurig. Aber das ist natürlich, da kann man einfach das zu 100% bei Apple abladen und sagen so, super, dass ihr das so verdongeln musstet, anstatt das halt frei zu machen.
Ja. Ansonsten für den Event wollen wir sehen, was sie sonst noch irgendwas haben, ob sie irgendwie versuchen, sich aus ihrem AI-Debakel irgendwie rauszuwuseln oder nicht, oder ob sie sagen, ne, hier, Glas, voll schön, das Telefon ist voll dünn, sehen sie hier, Mann, das passt in einen Briefumschlag oder so. Das hat ja schon mal gezogen.
Geht immer wieder gut. Das heißt ja auch eher, also ich meine, da kann man natürlich auch mal so ein, wie heißen die, Manila Envelope, wie heißen diese US-Briefumschläge?
Ja, aber diesmal so einen kleinen.
So einen ganz kleinen. Also, was ist das auf Deutsch? C5 oder so. Sowas, keine Ahnung. Das ist sicher falsch. Also ich meine, Apple hat sich ja bis jetzt auch nicht geschämt, trotzdem die Funktionen von Apple Intelligence, die da sind, immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Also würde mich nicht wundern, wenn die auch dieses Mal aufgefahren würden. Gerade jetzt, was sie halt mit Live-Übersetzung und so weiter in iOS 26 drin haben, wäre komisch, wenn sie die nicht in irgendeiner Form bei dem Event auch nochmal auffahren. Das haben sie ja jetzt jedes Jahr eigentlich gemacht und ja. Wäre erstaunlich, wenn sie es ganz unter den Tisch kehren, unter den Teppich kehren. Ob sie jetzt das spannendere Frage ist, ob sie Siri ansprechen und dass da jetzt nächstes Jahr was kommt oder so. Ob das in irgendeiner Form an eine große oder kleine Glocke gehängt wird oder ob das lieber als Thema so am Rande weggeschwiegen wird.
Wahrscheinlich sollten sie mal besser die Klappe halten.
Ja, für Siri wäre es wahrscheinlich besser.
Wäre vielleicht eine Idee. Andererseits glaube ich schon, dass sie sehen, dass alle anderen Firmen jetzt mit AI Werbung schalten und wenn dann halt Apple nichts zu bieten hat, außer dass man immer noch Timer mit dem Gerät stellen kann, dann ist halt ein bisschen armselig. Chris im Chat sagt, wenn man physische SIM zu eSIM konvertiert, dann die physische SIM aus dem Schacht ziehen, sonst zieht das iPhone Strom wie blöde. Das ist ein guter Tipp.
Ja, das ist in der Tat ein guter Tipp, ja. Ja, da. Also ich meine, da sind ja auch Leute, rennen da ja gern rein, dass die erstens bei dem Umzug ihre SIM-Karte deaktivieren, ohne das zu verstehen, dass sie ihre Rufnummer jetzt gerade von der SIM-Karte auf ein eSIM-Profil umverlagern.
Wem würde sowas passieren?
Ich erinnere mich an Leute in dieser Runde, denen das. Nee, du wolltest das, glaube ich, ausprobieren, hast gesagt, so einfach kann es nicht sein. Und dann ja, war es aber irgendwie so umgezogen und so SIM-Karte deaktiviert. Ja. Aber guter Hinweis da tatsächlich dann, dass man diese deaktivierte SIM dann am besten sofort aus dem iPhone rauswerfen sollte, ja.
Okay, gut. Event am Dienstag, wir sind am Mittwoch danach gleich wieder da und besprechen das, was da zu besprechen gibt. Und bis dahin installiere ich auf diesem iPad dann diese 26.0. Ja, bitte. Dann schauen wir mal, wie sich das Ding schlägt und was nicht mehr geht. Zum Beispiel mit der Beta war halt Netflix im Windowing-Modus, wollte kein Video spielen. Hat gesagt, so hier lockt. DRM lockt, geht nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob das besser geworden ist. Ich habe ja Netflix bei mir drauf, deshalb habe ich nicht nochmal nachgeschaut. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Problem bestehen bleibt. Weil du hast ja jetzt in diesem Windowing-System tatsächlich das in Anführungszeichen Problem, dass Apps halt einfach natürlich im Hintergrund weiterlaufen können. Sogar YouTube.
Picture-in-Picture auf YouTube.
Das ist also fast unerhört. Ja.
Das ging damit, ja. Okay, gut. Schauen wir mal. Neues Feature für Bits und so Plus-User ist der fantastische neue Real-Life-Podcast. Was bedeutet das? Das heißt, wir nehmen jetzt hier auf, es ist gerade 22 Uhr, wahrscheinlich sind wir bis 24 Uhr ungefähr fertig. Und dann sollte, wenn alles gut geht, Daumen drücken, Fingers crossed und so weiter, dann sollte kurz nach Mitternacht das Audio dieser Sendung direkt in einen Podcast rausfallen, ja, den ihr dann einfach abonnieren könnt. Läuft genauso wie der Plus-Feed. Ihr geht auf realifetv/podcast. Dort ist beschrieben, wie das dann funktioniert. Könnt ihr euch einen Link rauslassen und dann auf einem Podcast-Spieler eurer Wahl abspielen. Und dann habt ihr sofort das Audio ungeschnitten, völlig kaputt, wirr. Aber das seid ihr ja gewohnt.
Wenn
ihr
ja, so muss es sein.
Wenn ihr Plus hört. Und das ist natürlich, ist dieses Feature Vibe gecodet. Es war eine wahre Freude. Ich habe davon nichts von Hand geschrieben. Nichts. Gar nichts.
So muss es sein.
Das Einzige, was ich an diesem, Text geändert habe, ist hier noch eine Zeile reinzuschreiben in diesen Text hier. Das war alles. Mhm. Und ansonsten habe ich das mit diesen Dingern ausdiskutiert. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Modellen. Und ist ein Riesenbatzen PHP, vor allem, weil ich mir gedacht habe, Podcast-Feed ist easy. Ich möchte das bitte mit Slack integrieren. Und jetzt schickt mir schickt mir das Ding so in meinen Slack einen Push rein und sagt dann hier neue Folge wäre verfügbar, willst du mal reinhören? Dann kann ich reinhören, dann kann ich vorne und hinten hören, ob ich es richtig abgeschnitten habe oder am besten, dass ich das Ding selber richtig abgeschnitten hat vorne hinten. Und dann kann ich direkt vom Slack sagen, hier neue Podcast-Folge und sofort veröffentlichen.
Das ist cool.
Ja, dann kann ich schon oben sitzen, irgendwie Chips fressen oder was ich halt nach der Sendung mache.
So muss es sein. Ja.
Und dann von dort die Sendung veröffentlichen. Und dieser Slack-Workflow, der ist nicht, also der ist nicht wahnsinnig kompliziert, aber es ist halt keine Freude. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemacht hast, so Interaktivität in so einen Slack reinhängen. Geht schon?
Aber ja, das geht schon ganz, das geht eigentlich sogar ganz gut. Aber also zu bedienen, finde ich, ist es okay. Zu bauen? Naja.
Also wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, auf realifetv/podcast gehen, dann euch einloggen, dann kriegt ihr den Link, dann könnt ihr den Link in eine Podcast-App reintun und dann bekommt ihr diesen Podcast. Könnt ihr heute nach Mitternacht direkt ausprobieren. Wenn es nicht kommt, habe ich noch einen Bug gefunden. Ich habe zum Beispiel gesehen, ich habe jetzt irgendwie 6 alte Folgen reingekippt. Sind die falschen Folgen, sind falsch beschriftet, aber es ist auch egal.
Ja, gut.
Ist ja nicht so wichtig. Jetzt ist es nur zum Demonstrieren und die Demonstration ist fehlgeschlagen. Aber so muss es sein. Einfach direkt alles in die, auf Prod testen, so macht man das, glaube ich. Und
ja, das ist, so macht man das auch überall.
Gut. Bisschen so Plus klicken, herzlichen Dank an alle, die das tun. Dann bekommt ihr jetzt meistens nach der Sendung, wenn nichts Größeres schief geht, direkt den Real-Life-Podcast als Audio hinterhergeschoben. Dann könnt ihr direkt die Sendung auch irgendwo hören. Weil neulich hatte zum Beispiel jemand geschrieben, der möchte gerne immer am Tag nach unserer Aufnahme in seinem Tesla auf diesem Webbrowser im Tesla das irgendwie anhören. Und das ging bisher nicht so. Und das geht jetzt. Okay. Also das geht jetzt über seinen YouTube-Dingsbums, was das. Aber das Browser-Technologie ist crazy Zeug. also herzlichen Dank. Ich habe noch mal, es hat mir keine Ruhe gelassen mit dem GPS-Computer vom Leo. Dieser
das hat mir auch keine Ruhe gelassen.
Ist das Update aber da? Auf einem ganz anderen Level, Leo. Ganz, ganz anderen Level.
Ja, ich glaube, als wir dann das zweite Mal drüber gesprochen haben, da war die Ansage, dass sie das Update noch am Wochenende testen wollen und es dann danach rauskam. Und dann haben sie aber für die ersten und darunter auch meinen, für die ersten Geräte das schon tatsächlich am Samstag, glaube ich, rausfallen lassen, das Update. Und das habe ich natürlich dann auch sofort installiert. Und es hat in der Tat, also es hat nicht die alten, falsch gelabelten Aufzeichnungen irgendwie zurückgebracht oder korrigiert. Aber es hat das Hauptproblem korrigiert, nämlich dass der Fahrradcomputer dachte, es wäre 2006 und kein sinnvolles GPS-Signal mehr überhaupt empfangen konnte und komplett verwirrt war. Das hat es halt korrigiert. Das heißt, der funktioniert einfach wieder völlig einwandfrei wie vorher. Also es waren sozusagen 6, bei mir waren es jetzt genau, es fing Sonntagmittags fing es an, wo ich unterwegs war und da volle Kanne reingerannt bin und dann kam am Samstag drauf, also nach 6 Tagen kam das Firmware-Update und das hat es bei mir zu 100% gefixt, würde ich sagen.
Ich wollte ja wissen, wieso 2006? Ja. Wieso denn 2006? Was ist denn, weil eigentlich die Epoche von GPS ist von 1980 bis 1999 und dann bis 2019. Das sind immer 20 Jahresblöcke, wo diese 1024 Wochen von GPS rüberrollen. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. Ich habe Folgendes rausgefunden. Ich kann es nicht bestätigen. Ich habe das Gerät nicht da. Ich habe keine scharfen Fotos vom Innenleben gefunden. Ja. aber ich glaube, ich habe es mir so ungefähr zusammengepuzzelt, was da passiert ist. Also, GPS kommt raus 1980. Also kommt nicht raus, aber das hat noch gedauert, bis die hochgeflogen sind. Aber sie fangen an, 1980 zu zählen. So, GPS verbreitet sich, GPS wird rausgerollt. Ende der 90er finden die Firmen raus, so, oh oh, 1024 ist größer als 1023, das wird bald rüberrollen. Wir bauen jetzt mal besser Updates für diese erste Generation von Chips.
Ja.
Und die haben da sich in den 90ern eine Zahl rausgesucht von Woche 865. Irgendwann 1998 oder sowas ist es dann. Weil da können sie einen Cut machen. Alles, was danach ist, ist sicher in den 90ern und nicht Anfang der 80er. Weil Anfang der 80er war schon vorbei. So, ja. Also haben sie es rausgerollt mit dieser 865 fest reingecodeten Zahl und dann rollt diese 1999, rollt vorbei. Jahr 2000-Bug rollt vorbei. Wir sind in den 2000ern, alles ist cool. Neue Generation von Chips wird gebaut.
Ja.
Gleichzeitig denkt sich auch das US-Militär, was GPS betreibt, 10-Bit waren schon echt blöd. Wir sollten mal mehr Bits senden. Wir machen 13-Bits. Okay, zukünftig machen wir 13-Bits. Aber weil das US-Militär auch nicht besonders schnell ist, hat es dann gedauert, bis das wirklich rausgerollt war, nochmal 10 Jahre. Also für diese Generation von GPS-Empfängern Anfang 2000er bis 2015 oder so, musste man irgendwie um diese 1024 Wochen herumarbeiten. So, jetzt gibt es also eine neue Generation von Chips, wird entwickelt Anfang der 2000er, 2004, 2005, 2006. Wird zum Beispiel von einer taiwanesischen Firma gemacht, die heißt ROH. Wir erinnern uns, das waren die, die jetzt diese Sicherheitslücke in die Bluetooth-Chips für die Kopfhörer reingebaut haben.
Oh, okay.
Und die machen allerlei solche Dinge für WLAN und für GPS und für Bluetooth. Und die haben also diese neuen Chips entwickelt. Die sind also jetzt 2004 bis 2006 damit beschäftigt, neue Chips zu entwickeln. Möchten diese Chips möglichst lange lauffähig halten. Können aber nur als sicher annehmen, dass wir irgendwo zwischen 2004 und 2006 sind. Aber wir können ab hier, 2004 bis 2006, können wir 20 Jahre nach vorne rechnen. Und dann landen wir bei 2025. Und ich habe mir mal ein Binary rausgezogen aus einem alten Android von 2010, glaube ich, ungefähr. Habe dieses Binary disassembliert und habe mal hier reingeschaut. Und komme bei dieser Stelle hier raus. Und hier oben ist die magische Zahl. 1356. Davon ziehst du so lang 1024 ab. Hier nämlich ziehst du das ab, subtract 1024, bis deine Zahl da kleiner als 2024 ist. Und dann vergleichst du das mit der Zahl, die vom Satelliten kommst.
Okay.
Und dann kommst du bei 2006 rausgefallen, weil sie da den Chip entwickelt haben. So, wenn du das im Pseudocode anschauen möchtest, sieht ungefähr so aus. Ne? Du hast hier, und die haben hier zwei Pivots, die haben hier zwei solche Zahlen drin. Einmal 2004 bis 2006, weil ich nehme an, das ist genau der Zeitraum, wo sie entwickelt haben. Dass sie da davor oder danach reinfallen. Und dann ziehen sie so lange 1024 ab, bis sie da runterkommen, dann landen sie bei Woche 332 und in der Woche, wo es bei Leo rübergerollt ist, war es Woche 333. So, das ist einfach eine Zahl. Die haben die sich einfach ausgedacht. Das ist die Antwort.
Ja.
Das ist der Hit.
Ist gut auf jeden Fall. Weil ich meine, Wahoo hat zwar das Firmware-Update geliefert, aber halt keinen Pieps mehr weiter dazu gesagt, was da verbockt wurde an irgendeiner Stelle, was ja offensichtlich war. Der Fehler war ja da. Und 2006 war auch klar. Und es hat ja auch so hochgezählt. Also dann ein Tag, also am Sonntag und dann am Montag war es ja dann der 2. Januar 2006 und so weiter. Ging ja immer weiter natürlich.
So, und dann habe ich nochmal nachgeschaut in diesem gleichen Code, wie was gibt es denn da noch für Funktionen? Weil dieser Code, diese ROH-Firma, die ist übernommen worden von MediaTek. MediaTek ist eine Bude, die baut so ARM-Prozessoren für DVD-Player, Waschmaschinen, Android-Telefone und so ein Kram. Und die haben sich über die Jahre den Rest von ROH eingekauft und shippen auch in diesen Wahoos scheinbar, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Chip, wo GPS und ARM-Chip für das Android, was da drauf läuft, in einem Gehäuse laufen. Aber diese Chips, die sind ja viel später rausgekommen. Ja, also dein Chip ist wahrscheinlich so 2013 oder 2015 oder sowas ist der rausgekommen. Da ist aber immer noch die gleiche Firmware drunter, die mit diesen 2006 fest reingecodet dort arbeitet. Habe ich ein bisschen weiter gewühlt, habe ein zweites Stückchen Code gefunden. Hier steht drin, auch der gleiche Pivot mit 13.56 und mit 12.51 und der Vergleich mit 2.26 und 3.32. Und dann gehst du hier weiter und suchst hier. Und hier ist der zweite Dingens drin, dass der abhängig von einem Signal, was vom System kommt, auf diese Zahl 2048 drauf rechnet, also 40 Jahre drauf rechnet. Mhm. Wenn Wahoo diesen Code gehabt hätte, weiß man nicht sicher, oder benutzt hätte, weiß man auch nicht sicher, dann wären sie dran vorbeigeschlittert, weil die haben 2013, 2015, haben die schon damit gerechnet, dass das umkippen wird, 2025. Ja. Aber irgendwer hat es halt verpasst, das wirklich zu machen.
Und ja, okay.
Normalerweise gibst du dem GPS-System auch immer, damit es schneller hochstarten kann, wenn das System zum ersten Mal hochkommt, gibst du ihm immer so eine geratene Zeit mit. Oder du gibst ihm, wenn es ein Android-Telefon ist, gibst du ihm eine grobe Zellen-Location mit, damit er ungefähr raten kann, wo er ist und ungefähr weiß, wie spät es ist. Du kannst ihm auch sagen, also ich meine, es ist ungefähr 2025, 16 Uhr im September. Dann hat er eine bessere Chance, schneller seine Satelliten zu finden, als wenn er komplett raten muss.
Ja.
Und das ist dann hier der andere Code. Hier ist der andere Code, genau. Dann kannst du hier sehen, ob du 2048 mit drauf rechnest oder nicht. Also, irgendwer hat geschlafen. Man kann das super schlecht testen. Von dem Chip-Hersteller war das vorgesehen. Dieser Code läuft auch in einer Million Android-Telefone ohne Probleme. Aber die haben auch eine Uhr, die haben auch eine Netzwerkverbindung. Und das hat der Wahoo wahrscheinlich erstmal selber nicht.
Doch, der Wahoo hat es schon, aber er hat es offensichtlich ignoriert. Der Wahoo hat es insofern, als der beim Anschalten, nach dem Hochfahren, Verbindung natürlich zum deinem iPhone oder Smartphone aufnimmt. Und dann bekommt der vom Smartphone irgendeine Form von Daten. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie auch die Konstellationen aktualisieren und er kriegt ziemlich sicher Datum und Uhrzeit. Das heißt, der Wahoo hat kurz das richtige, das korrekte Datum und Uhrzeit gehabt und auch angezeigt. Und dann hat er darauf gewartet, dass sobald das GPS-Signal, also als der Fehler noch bestand, und dann hat er eben versucht, GPS-Signal, der Satellit, wo ist der Satellit, wo ist der Satellit oder die Satelliten. Und in dem Moment, in dem dann das Signal zustande kam, das GPS-Signal zustande kam, hat er sich die Uhrzeit vom Satelliten gezogen und dann in den Bug reingerannt und hat dann das Falsche, dann hast du auch gemerkt, dann hat sich aus der Sommerzeit, ist dann Winterzeit sozusagen geworden, hat dann eine Stunde zurückgerechnet und oder gestellt, besser gesagt, nicht gerechnet, sondern die Uhr zurückgestellt und hat intern natürlich auch auf 2006 dabei zurückgeschaltet. Also das ist dann passiert und hat praktisch ignoriert, was ihm vorher das Smartphone gesagt hat, nämlich die tatsächlich aktuelle
Daten. Es stimmt natürlich, dass wahrscheinlich die Zeit vom Smartphone ungenauer ist als die vom GPS kommt. Aber man hätte halt den GPS-Empfänger mit der Zeit vom Smartphone primen müssen, dann in diesen Codepfad reinlaufen mit den 2048 Wochen und dann hätte es gestimmt. Ja. Also es liegt nicht die Schuld bei OHA, die das komplett ignoriert hätten, sondern irgendwer hat nicht getestet und hat es halt so reingesteckt. Deswegen war auch die Polarcomputer laufen in das gleiche Problem rein. Aber bei den Polar-Fahrradcomputern kannst du sagen, override GPS mit deiner normalen handgesetzten Zeit und dann bist du auch wieder okay. Ja, weil der dann nicht die Zeit vom GPS nimmt und es überschreibt. Jetzt auf den neuen Satelliten, die seit 2005 hochgegangen sind, ist ein neuer Sender drauf mit einem neuen Protokoll drauf. Der sendet die Zeit als 13-Bit-Zahl, also die Woche als 13-Bit-Zahl. Das wird erst 2137 überrollen. Noch einen Moment haben wir da Ruhe. Aber um dieses Signal zu empfangen, bräuchte man neue Empfänger. Das heißt, wenn du jetzt 2016, 2018 anfängst, neue Hardware zu entwickeln und möchtest die möglichst billig, dann nimmst du nicht den teuren neuen Empfänger, sondern dann nimmst du den 20 Jahre alten Chip. Der ist billiger, aber hat diese 10-Bit-Problematik. Mhm. Also sprich, alle neuen Empfänger seit 2015 jetzt haben kein Problem mehr. Die haben 13-Bit-Wochen, alles easy, funktioniert jetzt, keine Probleme mehr.
Ich sehe 2100 irgendwas, Leo schon noch mit seinem Wahoo.
Mit dem Wahoo.
Irgendwo im Wald stehen.
Im Wald so, oh verdammt, schon wieder.
Faust gegen den Himmel werfen.
Mit so einem langen, weißen Bart.
Genau, aber es war jetzt ganz lustig, das mal rauszusuchen, ein bisschen mit dem Disassembler zu spielen, ein bisschen das mal anzuschauen. Und wenn man denn wollte, könnte man das auf einem alten Android, wenn man sich jetzt so ein Android von Android 3 von 2009 oder irgendwas besorgt, könnte man damit mal spielen und das mal gucken, ob man das selber rausgepatcht bekommt als kleine Herausforderung. Ich habe den Dings gefragt, den ChatGPT, ob man beim Android, wie tief man da an den GPS-Stack drankommt, und der hat gemeint, recht tief. Aber ich weiß es nicht, ob man da wirklich an diese Bits vom GPS drankommt.
Aber wenn du, wahrscheinlich schon.
Chat fragt, war das so wichtig, die Bits zu sparen? Wie gesagt, 70er Jahre Entwicklung. Yeah. Das ist nicht weit weg von der Mondlandung, da hat jedes Bit gezählt. Also.
Ja. Ja, ich meine, wir hatten es das letzte Mal ja schon gesagt. Ich mein, der entscheidende Punkt ist natürlich hier auch, wenn es halt Wahoo aus irgendeinem Grunde nicht mehr gegeben hätte, oder wenn die halt irgendwie gesagt hätten, die alten Geräte, da schert sich ja niemand mehr drum, dann wäre ich natürlich aufgeschmissen gewesen. Also hätten wir auch keinen neuen Wahoo bestellt, aber hätten wir einen neuen Fahrradcomputer bestellt. Und es war natürlich so, dass man echt gemerkt hat, davon sind noch genug, mehr als genug im Einsatz. So, dass das halt auch ein groß genuges Drama war, so dass sich das dann schnell genug rumgesprochen hat und dass auch bei Wahoo da ganz offensichtlich Notfallalarm war und sie sich halt drum gekümmert haben. Und ja, also das hatte ich letztes Mal ja auch schon gesagt, Wahoo ja insgesamt sich gut eigentlich um seine alte Hardware bis jetzt gekümmert hat. Das kann man ihnen echt nicht vorwerfen. Und da regelmäßig halt Updates sowieso liefern. Und dass sie das jetzt innerhalb von 6 Tagen gepatcht haben, ist, glaube ich, okay.
Ich habe mal ganz kurz geguckt, so was es an so Android-Fahrradcomputer-Geräten gibt. Und da gibt es einige verdächtig billige Sachen. Also so paar 20 Euro sowas. Ich weiß nicht, wie katastrophal das dann ist. Aber
sind wahrscheinlich 100% katastrophal.
Aber so, dass du eine Position hast und eine Karte draufladen kannst, müsste doch gehen. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, also das ist ja. Also,
die Frage ist, wie lang?
Ja. Also, ich meine, diese kleinen Kistchen Fahrradcomputer, die sind schon ziemliche technische Herausforderungen und natürlich auch softwareseitig, glaube ich, eine ziemliche Herausforderung, weil man sieht nämlich, wie schwierig das ist, da was Ordentliches drauf zu zaubern. Und Wahoo war ja damals sozusagen der Neuling in dem Business, der da plötzlich reingrätschte in Garmins altes Geschäft oder althergebrachtes Geschäft. Und das war ja immer so ein bisschen, dass Wahoo war sozusagen der Mac und Garmin war halt Windows. Das ist natürlich Käse, aber so ein bisschen, weil es war halt, das erschloss sich halt, was Wahoo da gemacht hat, während Garmin halt Hardcore ist. Also das musst du wirklich, da musst du wissen, wie du das konfigurierst. Es ist inzwischen besser geworden, aber damals, du musstest schon sehr genau wissen beim Garmin, was du da tust, und du musstest Bock drauf haben, das irgendwie dir Stunden Zeit zu nehmen, um dich da so in dieses Detail, deine Datenfelder zurecht zu konfigurieren und so weiter. Und bei Wahoo war es halt einfach, du hast halt dein iPhone genommen, hast gesagt, so, ich will auf der Seite möchte ich ja diese und dieses Datenfeld und die und die Informationen, auf Seite 2 bitte die. Und dann hast du das einmal gemacht, es hat 10 Minuten gedauert beim ersten Setup und das war's dann. Und danach ist das halt einfach, hat das funktioniert. Ja, und das So war das dann, also hat sich das dann irgendwie ergeben. Und dann kam ja lustigerweise mit Caro, mit dem Hammerhead, kam dann ja ein Player, der wirklich gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt eigentlich ein Android-Smartphone plus minus und bauen halt einen Fahrradcomputer drauf. Und das war halt in Version 1 ja noch relativ clunky und halt Akkulaufzeit schwierig und so weiter. Und die haben es ja auch extrem gut in den Griff bekommen, da halt jetzt ein ernsthaftes, extrem hochwertiges Gerät zu bauen, was letztlich ein Android Smartphone in einem bisschen anderen Form, in einer bisschen anderen Form ist und dir halt diese Flexibilität geben, dass du halt eben Android wirklich pures Android, aber ein angepasstes Android halt hast und halt ein ernsthaftes Betriebssystem da drunter laufen hast. Weil ich weiß nicht, was bei Wahoo da im Untergrund noch von Android übrig ist, wenn da tatsächlich irgendwie auch Basiselemente vielleicht existieren. Aber du kannst ja da, ich meine, Caro hat ja jetzt auch lange gebraucht, die fangen ja jetzt erst langsam so an zu sagen, ja, dann machst du halt mal ein bisschen irgendwie Sideloading und Apps da draufladen und so weiter. Das ist ja dann der Schritt, ja, ich meine, dann kommen wir wieder, alle Geräte brauchen an irgendeinem Punkt einen App-Store. aber es bietet sich natürlich an, weil das hat man ja gesehen, trotzdem, dass das bei Garmin halt so hässlich und fies lange war, dass Garmin halt relativ früh gesagt hat, ja, wir wollen halt schon eine Plattform bauen, wo halt andere auch Zeug anbieten können. Und deshalb gab es halt immer mal wieder so auch oft scheußlich aussehende, aber doch halt interessante Sachen, die du dir halt aus diesem Garmin IQ, ich weiß nicht, ob der immer noch so heißt. Also das war, der, war ja, heißt der heißt immer noch, oder? Ja, ja, also das, der war ja ein völliges Desaster eigentlich, aber du konntest dir halt interessante Sachen auf deinem Gerät halt nachinstallieren oder halt irgendwelche Datenfelder, die sich irgendjemand ausgedacht hat, denn du halt 27 Datenfelder in ein Datenfeld packen willst, ja, und solche Sachen. Und dann gab es immer sehr interessante, auch so also Hacks in Anführungszeichen, sehr interessante Tweaks, die irgendwie Leute halt einfach entwickelt haben und in diesen IQ-Store gestellt haben. Das, ja, macht es natürlich, ist halt spannender, wenn es eine Plattform ist, auf der Entwickler mitspielen können.
Ja, aber ich meine, die Garmin hat es natürlich von insofern richtig gemacht oder ist den sicheren Weg gegangen, weil sie diese komplette Connect IQ, dieses Ökosystem ownen. Und dann den Finger drauf haben. Also von daher sind sie plötzlich gar nicht mehr so sehr wie Windows, sondern,
ja, sondern sie sind eigentlich Apple.
Ja. Aber, und da verstehe ich es so viel mehr als überall woanders, weil wenn du jetzt überlegst, du lädst dir jetzt irgendeine App, sideloadest dir ein APK auf dein Karoo, dann hast du plötzlich das Problem, dass du dir Shit-App 3000 draufgeladen hast, die im Hintergrund Bitcoins meint und du nach 30 Minuten mitten im Wald halt kein Akku mehr von deinem Karoo hast. Und dann bist du halt in literally deep shit, weil du nicht mehr weißt, wie du jetzt aus dem Kuhladen rauskommst, in dem du gerade stehst.
Stimmt, weil Menschen sind ja noch nie ohne Fahrradcomputer vorwärts und rückwärts gekommen. Also es ist unmöglich, sich zu bewegen, ohne GPS und Karte vor sich zu haben.
Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du bist. Aber weißt du, wenn diese Amok-App irgendwie auf dem wildesten Trail irgendwo plötzlich anfängt und du weißt nicht, wie man aus dem Taunus rauskommt.
Ist was auch Schwieriges.
Und ich hab Horrorgeschichten gehört von Leuten, die im Taunus verhungert sind.
Ja, ja.
Also ich habe ja jetzt nicht so viel Erfahrung wie ihr, aber ich habe jetzt ein paar Mal gesehen, so hier in Bayern, in den Wäldern, steht ab und zu so völlig an so einer Kreuzung, völlig unmotiviert, steht da so ein Schild, da steht Fahrrad hier nach rechts. Alle Fahrräder müssen hier nach rechts. Ja?
Korrekt.
Ja. Mein Computer sagt fast immer hier nach rechts. Ja? Was ist denn, wenn der einmal sagt, nee, jetzt du nach links?
Ja.
Das Schild sagt nach rechts.
Dann kommt direkt die Fahrradpolizei an. Ja. Die bayerische. Na, sie fahren hier nicht lang, gell?
Ja, sie werden hier keine Freude haben, ne? Also, aber der Wahoo ist ja auch ein Android-Telefon, mehr oder weniger. Nur halt geschlossen ist, wo du halt nichts dran machen kannst und so. Aber das war auch schon offensichtlich zu der, also mit Wahoo späte 2010er irgendwie entwickelt worden, aber das ist halt alles nur Android-Technologie, sehr wahrscheinlich darunter. Ja, und deswegen haben sie sich da halt auch, also die Hardware ist halt nur billiges altes Smartphone. Ja, und mit einem angepassten Display drauf und mit angepasster Software drauf.
Ja, die haben halt auch davon profitiert, von dieser Smartphone-Zulieferkette, die dann entstanden ist, dass du natürlich plötzlich als eine kleine Bude anfangen konntest, halt eigene Hardware zu bauen in diesem Sektor. Du nimmst dir sozusagen Baustein. Wir brauchen GPS, wir brauchen Bluetooth, wir brauchen vielleicht dann später WLAN. Also das, was halt alles sowieso in Massenkomponenten vorhanden war und bezahlbar war und was du dir einfach nehmen konntest und dann was zusammenbastelst.
Ich habe geschaut, weil du auch gesagt hast, dass deine Batterie so ein bisschen schwächlich wird, wie man die Batterie in dem Ding tauschen kann. Das ist ein reiner Albtraum.
Die Anleitung habe ich so mit einem Auge angeschaut, da habe ich die Seite zugemacht und gedacht, okay, das werde ich niemals in meinem Leben machen.
Der ist zugeklebt und du kommst, es ist gelötet und du musst irgendwie, Batterie gibt's nicht und ein einziges Drama, dieses Ding auseinanderzubekommen.
Das ist ernsthaft aussichtslos und ich habe auch nicht nachgeschaut inzwischen nochmal, ob jetzt Wahoo da irgendwie zum Beispiel einfach einen Service anbietet, sagt halt, schick dein Gerät ein und wir berechnen dir halt so und so viel dafür, den Akku zu tauschen.
Es gibt irgend so einen Typen, der das halt anbietet, so für 60 oder so.
Okay, hört sich eigentlich fair an. Also ich meine, wenn der das gut macht, ist das eigentlich ein guter Deal, muss man unterm Strich sagen. Weil es ist echt, eigentlich ist es ja schade, dass du die nach ein paar Jahren die Geräte dann mehr oder weniger wegwirfst. Oder die sind ja, weißt, bei den Smartphones ist es ja easy normalerweise, weil kann man ja immer weitergeben. Die gibt es entweder in der Familie weiter oder verkaufst halt und irgendjemand benutzt das Gerät halt noch 5 Jahre dann weiter. Aber bei so einem Fahrradcomputer, das ist so ein 5 Jahre alter Fahrradcomputer, den kannst du auch nicht mehr ernsthaft irgendwie verkaufen oder so. Der liegt dann halt in der Schublade rum oder schlimmer noch irgendwo im Müll. Und das ist ja auch alles super optimal.
Also weiterhin GPS sehr interessant und alles, aber jetzt inzwischen wahrscheinlich so einen modernen Empfänger besorgen. Der kann dann auch die anderen Systeme empfangen. Der kann die 13-Bit-Zahl für die Wochen verwenden. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen nicer. Und die können dann auch hier so Dualband und mehrere gleichzeitig und solche Sachen dann und dann genauer und so weiter und so fort.
Ja, das ist schon gut. Also das ist, lustigerweise ist das eigentlich auch meine größte, neben dem Akku, die größte Motivation auch mal doch irgendwann dieses Upgrade durchzuführen und diesen Roam. Den Basti schon, also Roam, Bastis Roam-Witz, sehr lustig, weil ich jedes Mal, wenn ich meinen Roam irgendwie im Fahrrad anschalte, muss ich immer an diesen Roam-Witz denken, weil der sehr lustig war. Und das wären sicher die größten Gründe, auch einfach mal Upgrade zu machen. Ist gar nicht so sehr, softwareseitig natürlich auch, hat sich halt jetzt echt viel getan, gerade jetzt in den letzten Jahren, auch was die Fahrradcomputer angeht. Aber ja, anständigeres GPS und ein frischer Akku, das wäre schon viel mitgeholfen. Ja. Und Display-Technik hat es natürlich auch einiges getan. Mhm.
Gut. Aktuell läuft wohl in Berlin die IFA, habe ich mir sagen lassen.
Haben wir gehört, oder?
Ich wurde von den Firmen mit Pressemitteilungen zugeschmissen. Ja. Die Frage ist, habe ich diesmal was verpasst oder nicht?
Mhm.
Weiß ich nicht, weil ich nicht da war. Aber ich habe mal so ein bisschen quer gelesen, was so berichtet worden ist. Und ich glaube, da ist sehr viel das Gleiche wie letztes Jahr. Und das Einzige, was mir jetzt so rausgestochen ist, ist wahrscheinlich, dass jetzt tatsächlich nach gefühlten 10 Jahren Ankündigungszeit, dass halt Thread und Meta jetzt wirklich da ist.
Ja.
Also die Chance besteht, dass sich die Industrie jetzt wirklich nicht nur auf dem Papier, sondern auch in Produkten auf Thread und Meta festgelegt hast. Und es könnte jetzt halt möglicherweise bedeuten, dass wenn du jetzt ab diesem Weihnachtsgeschäft in einen Laden hineinstolperst oder beim Online-Händler deiner Wahl irgendein Ding, was jetzt aus diesen 5 Kategorien ist, bestellst, also Glühbirne, dass die einfach funktioniert. Ohne Theater und über Systemgrenzen hinweg. Dass du jetzt halt deine Hue-Lampe kaufst und die spricht einfach direkt mit deinem Apple TV ohne Hue-Gateway, einfach Lampe an, aus, geht.
Das ist schon viel wert. Also ich habe jetzt gerade gesehen, wie das ist, wenn man so seinen ganzen IKEA-Shit ohne diesen IKEA-Mist, dieses Mist-Gateway benutzt. Und so will man das eigentlich schon haben. Und das ist einfach, also, und ohne dass man so einen Home Assistant mit so einem Zigbee-Stick haben muss, sondern das einfach, das einfach funktioniert. Das ist schon,
Das wäre jetzt vielleicht was. Und man sieht auch, dass der ein oder andere Hersteller jetzt seinen eigenen Funk aus seinem eigenen Gateway rausschmeißt und halt gar nicht mehr irgendwelche Zigbee, Z-Wave, irgendwas, sonst was reinschmeißt, sondern einfach auf Thread setzt und gut ist. Und dann hast du halt deinen HomePod, deinen Apple TV, deinen IKEA Meta Gateway, was auch immer da stehen, was das spricht. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt natürlich noch die Kategorien, die abgebildet sind, sind halt noch begrenzt. Das ist noch nicht alles dort drin, aber es sollte jetzt so langsam tatsächlich halt gerade, ich glaube, Glühbirnen, Steckdosen, Lichtschalter, das was halt damit schon geht, müsste hoffentlich jetzt dann damit gehen.
Ja, also mindestens mal für Basisfunktionen. Ich glaube, wenn es dann mit so komplexeren Lichtinstallationen losgeht, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo an eine Grenze stoßen. Aber es wäre ja schön, wenn schon mal das Basiszeug abgedeckt wäre. Also wenn das einfach zuverlässig und wirklich plattformübergreifend funktioniert und einfach egal, herstellerübergreifend, plattformübergreifend, da wäre ja schon so viel gewonnen und so viel besser. Und dann halt auch diese Systeme jeweils halt zuverlässig laufen, weil die untereinander halt auch per Thread dann idealerweise ja kommunizieren und wissen, wie ist der Status von der Lampe, die halt im hintersten Kellerwinkel der Wohnung ist oder so. Also all diese Informationen da irgendwie sinnvoll in deinem Netzwerk dann hin und her geleitet werden, hoffentlich vielleicht. Das wäre schon nett. Also, weil es ist echt unglaublich, wie lange wir uns jetzt mit Smart Home als Konzept halt rumschlagen und rumplagen und in wirklich in erster Linie halt rumschlagen und rumplagen und irgendwie weiterzukommen, wäre schon viel gewonnen. Also auch, für alle. Ich meine, für die Branche sowieso und aber auch für jeden Endkunden und Endnutzer.
Und da müsste ja dann auch nach dieser ersten Welle jetzt von IKEA-Lampen, die auch billig sind größtenteils, aber den teuren Hue-Lampen, da müsste ja auch die Schwemme von No-Name-China-Lampen und Kram hinterherkommen, der dann ähnlich billig daherkommt, weil die Chips sind eh die gleichen. Also wenn du dir heute als Glühbirnenhersteller einen Bluetooth-Chip für deine oder einen Zigbee-Chip besorgst, der kann Ethernet sprechen, ist der gleiche Chip. Der sollte auch jetzt dann günstig hergehen und dann sollte das am Preis auch jetzt keine große Rolle mehr spielen. Wenn du dir anschaust, die ersten Wi-Fi-Glühbirnen für 80 Euro waren halt 20 Euro davon der Chip und das ist jetzt nicht mehr so.
Ja. Heißt natürlich auch der große Vorteil, dieser ganze Mist, der heute halt irgendwie eine Tuya-Steckdose, eine Tuya-Lampe ist, wo du das Ding immer mit einer chinesischen Cloud verknüpfen musst, wenn du da nicht die Firmware hackst, brauchen das halt plötzlich nicht mehr. Das ist theoretisch schon eine nette Welt.
Ansonsten von der IFA, der Gernot war wohl heute da und hat mir zwei Fotos nur geschickt. Das eine ist ein Massagesessel im FC Bayern Design.
Hey.
Hat er geschrieben, das müsste dich als Münchner interessieren.
Natürlich.
Nein.
Das ist automatisch so.
Und das zweite ist ein Hersteller für smarte Türen für Hühnerställe.
Der passt hier
ist
sofort.
Ist das Omelette wenigstens?
Bitte?
Ist das wenigstens Omelette oder ist das jemand anders?
Nee, steht kein Name dabei. Ist aber so ein Hühnerstall mit so einer smarten Tür.
Okay. Und drücken die Hühner auf irgendeinen Thread-kompatiblen Schalter oder was müssen die machen?
Ich glaube, die müssen nur da rein und raus rennen und wenn es dunkel wird, macht die Tür zu und sagt deinem Telefon Bescheid, dass sie zu ist.
Wenn der Fuchs kommt, dann geht das Tor zu.
Wahrscheinlich.
Oder auf,
weiß man nicht genau. Die ganzen anderen Sachen, die ich so gesehen habe, irgendwelche Staubsauger und Laptops und Kram, das ist das Gleiche wie immer. Ja, Staubsauger können jetzt noch eine Stufe mehr laufen.
Ja, ja, die haben wieder irgendwelche Füßchen und Sachen, mit denen sie Socken aus dem Weg schaufeln.
Ja, und genau, letztes Jahr gab es den Staubsauger, der Socken mit einem Ärmchen wegheben kann und jetzt gibt es das Gleiche für einen Rasenmäher, der Stöckchen wegheben kann.
Ja, das ist schon sehr gut.
Aber sollte der Rasenmäher nicht einfach powerful genug sein, dass ein Stöckchen kein Problem mehr ist? Wahrscheinlich ist das nicht...
Ja.
Weiß nicht.
Ja, also IFA hat jetzt, glaube ich, in Berlin verlängert bis 2037 oder so. Die wollen das da weiter durchziehen. Also ich fand es letztes Jahr ein bisschen dünn. Und jetzt wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt aus der Ferne von heute anschaue, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, dieses Jahr nicht zu fahren. Also ich glaube, ich habe jetzt wenig verpasst, vermutlich.
Meinst du?
Ich fahre dafür, jetzt diese Woche ist auch IAA, Automobilausstellung in München, da fahre ich hin.
Das wird sicher sehr
gut. Da schaffe ich es mit dem Auto hin und das scheint ja dieses Jahr zumindest mal ganz interessant zu sein, dass das BMW vielleicht wieder da ist. Ja, also dass die was liefern können, was interessant ist und was alle anderen halt jetzt da möglicherweise haben und wie das ausschaut. Und das ist ja ein relativ großer Aufbau. Die haben hier so ein zweigeteiltes Programm. Einmal Open Space, das heißt, sie haben halt sich Flächen in der Innenstadt gekauft, wo halt so Zeug rumsteht, wo jeder hin kann. Und dann ist halt die Messe für Fachbesuche und Presse. Und da kann ich jetzt mal vorbeischauen. Das ist vielleicht mal ganz lustig. Wenn die schon in München ist, schaue ich da mal vorbei. Vielleicht haben sie ja, ich meine, weiß nicht, wie viel man davon auf der Messe sieht, aber der Knackpunkt bei den ganzen Neuankömmlingen, bei den XPengs und bei den BYDs und so weiter, ist ja die Software. Sieht man davon was?
Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage.
Ja, oder ist es halt in Demo-Modus, da läuft eine Animation und du siehst halt, Schee ist schon nett, gell, aber wie es halt dann wirklich fährt, was ist halt, also wie die Software fährt. Die Autos fahren alle, das ist nicht das Ding. Aber wie die Software fährt, ist halt die Frage.
Die Frage ist halt, ob das den Leuten irgendwie nicht komplett egal ist, so den Leuten, die nicht wir sind.
Ich glaube, das merkst du schon. Irgendwann, wenn dich deine Funky Cat einfach nur voll jault den ganzen Tag, so fahren wir auf die Straße. Ja, so.
Ja, das tut sie.
Ja, also man hat ja schon das Gefühl, also dass gerade Leute, die ja mit Software und mit sich damit überhaupt nicht befassen und auseinandersetzen wollen und auch gar keine Lust und Interesse daran haben, für die muss es ja eigentlich besonders frustrierend sein. Also auch die ganzen Assistenzsysteme, die du jetzt sowieso vorgeschrieben hast und dass sich halt andauernd das Tempomane und das Schild, das falsch erkannt wird und dann macht es halt bim, 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 weil du irgendwie 60 fährst und das Auto glaubt, das ist halt Zone 50, was vielleicht dann gar nicht stimmt und du hast halt und diesen Lenkassistenten und dann musst du den irgendwo ausschalten im Auto und dann weißt du nicht, wo du den ausschaltest und gut, wenn es dein eigenes Auto ist, dann hast du es dir vielleicht irgendwann mal gemerkt, aber ich glaube, da ist schon viel frustrierender Kram dabei und wenn dann das Auto noch ab und zu mal schreit, hey, schau mal auf die Straße, Achtung, Gefahrensituation und ich hatte das gerade in so einem Peugeot, der hat mich irgendwie regelmäßig angeschrien, so Achtung, Achtung, so Vorsicht, eine gefährliche Situation. Und es war halt einfach so eine normale, leere Straße und ich habe so gesagt, so, okay. Also ich meine, was machst du? Also es war halt auch keine Information darüber, was diese Gefahrensituation ist. Und du kriegst halt ein relativ unangenehmes Tonsignal und der hatte das auch noch zusätzlich irgendwo im Bordsystem signalisiert. Also ich habe einfach nicht verstanden, was der Auslöser davon war und warum das Fahrzeug mich vor irgendwas gewarnt hat, was keinen Sinn ergab. Also es war auch nicht irgendwie so eine Abstandswarnung oder so. Das hast du ja auch oft, dass wenn du jetzt irgendwie um rote Ampel aufs letzte Auto halt auffährst, dass dann irgendwann natürlich kommt so, hey, bremsen. Das kann ja noch ganz sinnvoll sogar sein, weil ja, wenn Leute irgendwie verduselt sind und da kann es ja manchmal sein, dass es vielleicht hilfreich ist, wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst, dass du wirklich mal bremsen solltest. Aber diese Gefahrenwarnung, die war für mich so irre und unnachvollziehbar, dass ich nicht weiß, was da das Ding war.
Jetzt ist zum Beispiel bei Hyundai Kia ist halt interessant zu sehen, die fahren offensichtlich mit ihrer Software in den Autos mehrspurig, weil nämlich zum einen gibt es diesen Pfad, den zum Beispiel der Ioniq 5 drin hat, so wie was der Basti hat, wo sie aber Probleme haben, so zum Beispiel auch sinnvolle Features backzuporten und wo es offensichtlich Probleme gibt, dass alle Modelle ihre Features, die es in der Software gibt, auch freigeschaltet bekommen, zum Beispiel Basti und seine Anhängerkupplung. Es gibt Software für einen Ioniq 5 für Anhängerbetrieb, nur bei dir nicht.
Ja, also nicht nur bei mir, sondern bei allen aus dieser Generation, die zumindest in Deutschland sind. Südkorea vermutlich alles überhaupt kein Problem.
Und weil dein Auto nichts weiß von Anhängern, aber dein Auto eine Anhängerkupplung hat, ist der Effekt jetzt, du machst einen Anhänger dran und die Parkwarner hinten sehen, oh, ein Auto hinter uns, ganz dicht.
Genau, und das ist ziemlich gut, weil du fährst zurück und er bremst halt sofort. Du musst so lange die Bremse drücken, dass er dann verstanden hat, okay, passt wohl. Dann fahre ich da jetzt einfach rein in dieses Auto und dann kannst du rückwärts fahren. Ist halt ein bisschen albern, weil da ist ein Car, also das hat eine, hat, das muss man vielleicht dazu sagen, es hat kein, nicht von Haus aus eine Anhängerkupplung, die gibt es nur als Nachrüstsatz, aber als offiziellen Nachrüstsatz von Hyundai. Es ist nicht so, als hätte da irgendwie der Hinterhof-Schorsch eine Anhängerkupplung dran geschweißt.
Solche Feinheiten sind so ein bisschen schwierig, dann fehlt deinem Modell zum Beispiel die Möglichkeit, manuell die Batterie vorzuheizen zum Schnellladen, das ist bei den neueren da reingewandert. Dann haben sie die Kisten, die offensichtlich jetzt von Kia kommen, der PV5, der hat offensichtlich Android Automotive drin, das ist der Lieferwagen unter anderem, damit dort die Lieferanten, die Speditionen ihren Fahrern ihre Logistik-App drauf installieren können. Wenn du das Ding jetzt aber als Privatkäufer kaufst, hast du halt einfach Android Automotive, was vielleicht ein Fortschritt ist gegenüber dem Ding, was du drin hast, weil du dann halt Google Maps und wie beim Polestar das Zeug drin hast. Und dann haben sie für den Ioniq 2, 3 vergessen, haben sie halt CarPlay Ultra eventuell angesagt. Was ja auch spannend wäre.
Ja, schauen wir mal.
Ob der also da steht, zum Beispiel.
Ja, die Ioniq 3 ist ja, oder 3, ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 war, aber der ist ja sowieso spannend per se. Also ich weiß nicht, ob es von dem schon Bilder gibt, ich habe da noch nichts gesehen, aber vielleicht habe ich, so tief bin ich in diesem Autogame auch nicht drin.
Ja, wahrscheinlich gibt es doch, der Ioniq 2 ist doch wahrscheinlich ein Insta, oder nicht?
Ja, also es war nicht der Insta, sondern es war halt ein Zwischending, was unter dem 5er angesiedelt werden soll. Und hörte sich natürlich insgesamt interessant an, von der Platzierung her. Und wenn da in dem jetzt aus irgendeinem Grund CarPlay Ultra auch noch drin ist, wäre es natürlich lustig.
Der sollte da sein, man weiß es noch nicht, aber das schaue ich mir da mal an. Das ist vielleicht ganz interessant. Und auch sonst, die ganze Messe ist so ein bisschen, also die haben zwei Varianten von ihrer Messe. Einmal mit Mobility für Personenverkehr und dann die andere ist für Güterverkehr. Und jetzt ist dieses Jahr ist Personenverkehr, das heißt Mobility. Und Mobility heißt wahrscheinlich auch, dass da E-Bikes und Roller und irgendwelcher Kram rumsteht. Das, die haben auch im englischen Garten irgendwie E-Bike-Testfahrten und so ein Kram. Also das tue ich mir nicht an wahrscheinlich, aber
sicher gefährlich.
Einfach voll und so. Aber das auf der Messe schaue ich mir mal an, mal sehen, was da zu sehen ist. Auf einer Automobilausstellung war ich noch gar nicht. Das
Ja, warum auch, ne?
Ehrlich. Ja, nee, aber das ist ja doch durchaus ja, was wir hier besprechen.
Ja. Inzwischen sind die ja schon längst. Das ist ja eigentlich wirklich Software-Produkte. Und wenn selbst BMW jetzt schaffen sollte. zu dem Punkt gelangt zu sein. Und auch Designprobleme der letzten 10 Jahre langsam wieder in eine normalere Bahn zu lenken, dann ist ja vielleicht schon was gewonnen.
Ja, was ja BMW offensichtlich macht, ist, das finde ich ein bisschen wild, weil das wusste ich auch noch nicht, die machen ja zusammen ihr ganzes Entertainment- und Infotainment-System basiert auf Snapdragon Ride von Qualcomm.
Ja.
Was einfach geil ist. Die machen einfach wirklich alles. Qualcomm.
Du kannst verdient. Auch einen, in der Stadt kannst du einen, gibt es einen Stand, da kannst du einen Snapdragon Probe fahren. Ist mir noch nicht ganz klar, wie das aussieht. Ob das irgendwie so ein.
Vielleicht mal ausprobieren.
So ein zusammengeschweißtes Gestell aus Rohren ist, wo sonst nichts.
Wahrscheinlich.
Da müsstest du so mal 4 sehr schäbigen Räder dran schrauben.
Ja, aber das. Die Industrie hat möglicherweise ein bisschen geschlafen. Vielleicht kriegen sie die Kurve noch. Kurve kriegen, weil Autos auch.
Mhm. Ja, ja.
Mhm. Und dann schauen wir mal. Gut. Wir biegen schon ein zu den Picks und ich hatte neulich schon gesagt, ich habe jetzt meinen Kartenführerschein, ich habe einen neuen Personalausweis schon eine ganze Weile, ich habe Kreditkarten, aber nicht mehr so viele, weil die meisten in Apple Pay drin sind. Ja. Und ich komme jetzt wahrscheinlich mit einer sehr kleinen Handvoll Karten zurecht, also brauche ich einen neuen Behälter für diese Karten, damit ich nicht diesen Geldbeutel mit irgendwelchen Sachen rumschleppe.
Ja.
Und ich habe jetzt mal bestellt, ein kleines Alu-Gehäuse, in diesem Fall blau zum Beispiel, das hat unten dran eine kleine schwarze Taste. Wenn man an dieser kleinen schwarzen Taste zieht, dann kommen die Karten rausgefahren. Und die fächern sich auch gleich so auf. Dann kommt hier die Kreditkarte raus und der Personalausweis. Und dazwischen reingesteckt habe ich noch einen 10-Euro-Schein.
Oh, verdammtes Bargeld.
Ja, weil nur zur Not, wenn irgendwie mal ein Döner-Notfall passiert, Dönermann nimmt nur Bargeld, das geht nicht anders. Ja. Und das im Idealfall ziehe ich das nie aus der Tasche, weil ich es einfach meistens nicht brauche. Ja, das ist aber, muss halt schon dabei sein. Und jetzt fächert sich das hier so raus und das gibt's beim AliExpress für 1 Euro.
Ist nicht schlecht, ja.
Das kann man bei Amazon auch für 15 kaufen, wenn man möchte. Dann ist es
also,
aber halt teurer. So.
Aber es ist dann schneller da, wenn man, ich meine, wir wissen es alle, wie dringend man meistens Geldbeutel braucht.
Naja, also es gibt sehr viele Varianten von diesem Ding, manche mehr oder weniger hübsch und bedruckt und manchmal bei manchen ist der Hebel noch ein bisschen anders geformt, aber das läuft so unter, das läuft natürlich unter Voodoo, unter RFID-Schutz für deine Kreditkarten und sowas.
Ja, ja.
Ist natürlich egal, aber... Damit findet man das unter anderem und es heißt auch Pop-Up-Wallet offensichtlich, weil es hier so die Dinger hier rauspoppt und da passen rein vielleicht 6 Karten höchstens, 7 Karten vielleicht.
Okay.
Ja, aber das meiste hat man damit schon dabei. Ich glaube, das die größte Problem.
Vom Dönermann hat man nicht dabei.
Ne, kannst du auch reintun.
Die hat so eine seltsame Form.
Ich war vor ein paar Tagen bei einem Dönermann, es war Donnerstag und am Donnerstag hat der Dönerstag und dann kostet er weniger.
Ich weiß auch nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Naja, okay.
Ich bin da 10-mal vorbeigefahren und habe gedacht, irgendwann ist Donnerstag, wenn ich hier vorbeikomme, dann holst du mir einen Döner.
Ja. Also ich meine, als Wortspiel-Konnoisseur muss man das natürlich machen. Das muss man ja würdigen. Und weil es ist ja schon was anderes, als wenn du sagst, okay, Friseur, der heißt Herr Gott zum Beispiel, da darf man nicht reingehen. Das ist verboten. Weil diese Wortspiele sind einfach, die sind nicht okay. Aber ein Dönermann, der Dönerstag hat, der es geht, finde ich, und muss honoriert werden.
Über diesen Friseur muss ich nochmal nachdenken. Hat sich mir noch nicht.
Herr Gott.
Der Herr Gott.
Herr. Alle Friseure haben irgendwelche dummen Haarwortspiele.
Ja,
okay.
In Bayern wahrscheinlich Herrschaftszeiten oder so.
Ja.
Seid ihr zwei jetzt vielleicht die falsche
Friseur habe ich schon sehr lange nicht mehr von innen oder außen gesehen.
Igor sagt auch Schnittstelle, genau, den habe ich in München auch schon gesehen. Also,
ja, gut.
Es ist ganz furchtbar.
Ja, das sollte man auf mehr Läden anwenden. Auch, weißt du, auch irgendwie Bäcker und Supermärkte, alle mit nur noch Wortspielnamen. Das wäre besser.
Das wär ziemlich gut.
Ja. Alle nur noch mit Wortspielnamen.
Mhm, ja. Auf jeden Fall diese Alu-Wallet. Das einzige Problem ist wahrscheinlich, dass die Ecken bei diesem Modell hier so ein bisschen spitz sind und wahrscheinlich irgendwann die Hosentaschen aufreißen werden. Mhm. Dann bin ich die ganzen Sachen los, dann habe ich kein Problem mehr.
Das ist ja fantastisch.
Ja, eigentlich. Aber kann man sich mal anschauen. Es gibt sehr viel Zubehör, das verspricht, deine RFID-Kreditkarten zu schützen, die alle irgendwie aus Metall sind. Vielleicht ist ja da was dabei. Kann man sich mal anschauen. Oder dieses Ding für einen Euro beim AliExpress rauslassen.
Ja.
Gut. Leo, was hast du?
Ja, wenn man doch mal wieder Auto mit Benzin fährt, was mir jetzt gerade passiert ist, ist ja schockierend. Oder?
Ich weiß ja nicht, dass das erlaubt.
Ja, ich hatte überlegt, ob ich mir einen E-Mietwagen ans Bein binden soll oder ob ich den einfachen Ausweg wähle. Und
naja, du bist ja neulich schon diesen Superhybrid gefahren. Das war ja schon der Anfang.
Ja, und da war der Ladespaß war, sagen wir, begrenzt. Ich meine, inzwischen, man kann es ja, also den E-Cupra, den kriegst du relativ oft nachgeworfen bei den Mietwagenbuden zu ziemlich attraktiven Preisen. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich das mal einfach ausprobieren soll. Und dann war es mir doch ein bisschen, da habe ich gedacht, nee, komm, jetzt, bevor du dann irgendwo stehst und nicht mehr verzweifelst, die alte vertraute Tankstelle, die ist halt immer noch sehr, sehr easy und löst dieses Problem sehr einfach. Und da ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass ich halt ohne, in dem Fall natürlich, also ich meine, es geht beim E-Auto natürlich das entsprechende Pendant, aber auch für Tankstellen natürlich ohne verschiedene Tank-Apps ist es irgendwie gar nicht mehr sinnvoll, durch die Gegend zu fahren. Und was ich schüttel den Kopf. Wo ist Ladefuchs für Tankstellen, Basti? Trinkfuchs.
Gerade, weißt du, Schluckfuchs. So, ich habe das Dinosaurier-Auto genommen, weil da ist alles viel einfacher. Da viele vertraute Tankstelle. Nächster Schritt. Aber du kannst natürlich nicht einfach zur Tankstelle fahren, weil es verboten und du brauchst irgendwelche Apps und dieses. Ja, aber fahren Sie fort. Literally fort.
Man müsste der Ladefuchs zum Tanken, das müsste Schluckspecht sein.
Ja, Schluckspecht wäre gut. Wär gut. Ja, nein, Basti mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
Gut.
Aber ist alles völlig richtig und völlig berechtigt. Vielleicht nächstes Mal E-Auto oder übernächstes Mal. Tank-Apps auf jeden Fall sehr gut. Gibt ja auch inzwischen sehr viele, natürlich haben alle, die großen Ketten haben natürlich alle ihre eigenen Tank-Apps. Aber es gibt so zwei, drei von den kleineren, die doch, mit denen man relativ häufig weiterkommt. Und das eine ist Pace Drive. Ich kann sogar sagen, dass ich die schon mal gepickt habe vor langer oder längerer Zeit. Die ist, die haben vor allem auch so, also die haben auch von den größten, die kannst du teilweise auch bei den größeren Tankstellen, bei manchen von den größeren nutzen, ich glaube bei Esso zum Beispiel, aber die haben halt auch Jet dabei und die haben mitunter auch so obskure kleine Tankstellen dabei, die man gerade irgendwie auf dem Land mal unter Umständen findet und die mitunter auch teilweise deutlich günstiger vom Preis dann nochmal sind, als jetzt die großen oder als wenn du jetzt zur Aral fahren würdest. Und das andere ist also PaceDrive ist die eine und die verrichten auch alle klaglos ihren Dienst. Du brauchst, also ich meine, einen Account musst du meistens anlegen, aber du kannst da halt auch einfach Apple Pay reinklemmen und hast dann, damit ist das Zahlen relativ easy. Ist, glaube ich, ganz lustig, dass du bei PaceDrive kannst du aus CarPlay heraus zahlen, aber nicht mit Apple Pay. Du musst irgendwie PayPal oder sowas als Zahlungsmittel verwenden oder, keine Ahnung, deine Girocard dahinter klemmen. Aber das ist natürlich, ja, das in CarPlay zu integrieren, fand ich gar nicht so reizvoll, weil ich meine, musste ja sowieso, also es hilft mir ja nichts, über CarPlay zu bezahlen, wenn ich sowieso aussteigen muss und an der Tankstelle mal mindestens das Benzin irgendwie in irgendeiner Form in dieses Auto bekommen muss. Dann kann ich auch gleich selbst aussteigen und das auf dem Telefon machen. Also ich finde irgendwie dieses Konzept, klar, Vorstellung, das direkt aus CarPlay zu machen, ist irgendwie nett, Aber ich weiß nicht, ob das in der Praxis so einen Unterschied macht. Mhm. Vielleicht schreibt mir jetzt jemand und sagt, ja, ja, okay, ich mache das nur aus CarPlay, weil es die Welt besser macht und mein Tankerlebnis verbessert. Aber ich habe den Ultrasinn dahinter irgendwie noch nicht so richtig gesehen.
Bis naja, jetzt. Es gibt ja überall, außer hier gibt es ja noch einen Tankwart, wo du sagen kannst, bitte voll machen, guter Mann. Und dann
ja, das ist natürlich, dann ist natürlich bequem, wenn man aus CarPlay herauszahlt und das in dieser Form vollzieht. Ja, und die andere ist Ryd, R-Y-D, Ryd.
Ryd.
Ryd statt Ryd.
Ryd. Die sind ganz früher mal Tanktaler. Man erinnert
Ach, das ist das, ist das aus, das, was aus Tanktalern geworden ist? Das war mir ja gar nicht klar. Ah ja, interessant. Ja, die haben halt die Großen vor allem drin. Aral und inzwischen, glaube ich, aber mehr als nur die Aral. Die, und auch Elektrogramm, glaube ich, oder? Die haben, glaube ich, auch irgendeine Elektro-Ding-Variante, meine ich. Weiß ich gar nicht. Irgendeiner hatte entweder Pace oder Pace Drive oder
oder Ryd. Eine App für alles, ob ja. Benziner, Hybrid oder E-Auto mit Ryd, brauchst du keine zusätzlichen Apps. Ich würde vermuten, stimmt problematisch.
Nicht. Das muss ich sofort ausprobieren, das ist sehr spannend.
Ja, interessant. Die haben auch oft, bei denen gibt es oft, wenn man Telekom-Kunde ist, da gibt es oft irgendwie Rabattding, wo man sich dann so einen Gutscheincode drüber knallen kann und dann kriegst du irgendwie 3 Cent Rabatt oder sowas. Das ist alles nicht so weltbewegendes Zeug. Aber wenn man halt sowieso schon anfängt, mit den Apps zu hantieren und seine Tankstellen danach aussucht, wo man einfach mit der App bezahlt. Weil das, muss ich nämlich sagen, finde ich in der Tat sehr bequem, nicht mehr in die Tankstelle reinlaufen zu müssen. Und
ja, das irgendwo, ist ja wirklich die komplette Katastrophe.
Ja, also das, weil ich meine, das hast du ja bei dem Strom sowieso. Ich meine, da hast du halt irgend so eine Riesen-Zapfsäule im Nichts, Zapfsäule in Anführungszeichen, Riesen-Stromstecker im Nichts stehen und dann machst du natürlich sowieso einfach dein Stromstecker-Spielchen und bist halt fertig und fährst halt wieder weg und das war's dann halt einfach.
Ja.
Und hast dann nicht so ein Brimborium drumherum, was natürlich auch Vorteile und Nachteile haben kann, je nachdem. Also ich meine, manchmal
ja, aber niemand
kauft man sich ja auch irgendeinen Quatsch an der Tankstelle.
Ja, genau, das kommt ja dazu, aber niemand steht an der Ladesäule vor dir und muss noch ein Hermes-Paket verschicken. Das ist never gonna happen und das ist einfach wirklich, das mag alles auf einer anderen Ebene furchtbar sein, aber dieser Scheiß und da hätte ich doch gerne 15 goldene Marlboro und weiß ich nicht was. Und was man sich noch alle, dann gibst du mir noch hier das Whisky, den Whisky Cola. Und
also das scheint so ein Ding zu sein, zur Tankstelle zu fahren und große Mengen von Zigaretten zu kaufen.
Nee, kleine Mengen. Ich habe neulich im Getränkemarkt steht jemand vor mir und kauft irgendwie so ein winziges Beutelchen mit Tabak und zahlt dann 70 Euro dafür. Ich weiß nicht, was das für goldenes Zeug war.
Also, wenn man nochmal nachfragen
lässt. Ich weiß, für welchen Tabak man 70 Euro für winzige Mengen bezahlt. Ich habe für
medizinische Zwecke gedacht. Nee.
Ja, gut. Mhm.
Ja, also Pace Drive und Ryd auf jeden Fall. Also wenn man die sich sowieso nicht schon längst mal angeschaut hat oder irgendwie auf seinem Telefon rumfliegen hat und falls man überhaupt noch in die Situation kommt, an klassische Tankstellen fahren zu müssen, fand ich auf jeden Fall ganz, ganz praktisch und hilfreich, um sich da durchzuangeln und dann nicht irgendwie alle einzelnen Apps von irgendwelchen Tankstellen verbinden, Großdingern runterzuladen, weil das kannst du ja auch machen, aber das fängt natürlich an, relativ schnell nervend zu werden. Und die Kleinen, die haben natürlich auch immer dann noch einen Preisvergleich drin, an denen auch dann die Preise an den anderen Tankstellen angezeigt werden, an denen du nicht mit der App zahlen kannst, aber du weißt immerhin, wie sind die Preise dann im Verhältnis, dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du mit der App zahlen willst oder doch lieber zur Kasse gehst und wartest, bis jemand vor dir Tabak für 70 Euro bestellt hat.
Ja.
Gut, ich linke diese Sachen in den Shownotes von der 967 vielleicht, ja, ich glaube schon. Basti, was gibt's?
So, ich habe ganz lange bei mir in der Küche hatte ich schon mal drüber geredet, so einen Einsatz für eine Bushjäger-Steckdose gehabt, wo ein USB-C-Ladeport drin war, wo du dann dein Smartphone reinstellen konntest, das war dann so leicht angewinkelt, stand es dann da und du hattest quasi einen USB-C-Ladedock direkt in der Steckdose. Nachteil ist, es hat einen USB-C-Stecker, du musst es dann da irgendwie reinfummeln und wenn in dem Moment, wo das Telefon dicker geworden ist, und weil du auch noch eine Hülle drauf hast, dann ging es irgendwann super schwer rein.
Hm.
Und jetzt las ich neulich, was ich lange wollte, war das Ganze als Qi-Variante, und ich hatte das auch mal eine kurze Zeit als Qi-Variante. Das hat aber, das war einfach Short. Und dann habe ich neulich bei Hörer Matthias Petrat auf dem Blog gelesen, dass er von Sense den Wireless Charging Adapter benutzt. Und das ist so ein kleines Ding. Ja, Timo zeigt es auch gerade her. Genau, das ist einfach so ein kleiner Schnupsi. Der hat hinten so einen Euro-Stecker und vorne ist er flach. Und der macht Qi und Pixel Snap. Kennen manche auch unter dem nicht so geläufigen Namen MagSafe. Und da kann man dann einfach sein Telefon nehmen. Also man steckt das in eine Steckdose, nimmt dann sein Telefon und Pixel snappt es da einfach dran. Und
das ist also quasi wie so, wie so ein Nachtlicht, was in der Steckdose steckt.
Genau, mit aber dem Unterschied, dass es nicht leuchtet.
Hast
genau.
du außen, also kann schon leuchten, wenn es sehr heiß wird, aber...
War.
Und hast unten auch noch einen USB-C dran.
Genau, und er hat unten einen USB-C-Port dran, was ganz nett ist.
Ja, das
und lädt insgesamt mit 15 Watt, also entweder 15 Watt, also bis zu 15 Watt Qi. Und wenn du gleichzeitig den USB-C-Port benutzt, also 15 Watt macht das Ding halt maximal. Und das
also,
ist,
ja, okay, ist also nicht Qi 2 jetzt, die kommen ja jetzt auch so langsam rausgefallen. Nee,
ist
aber
es nicht.
Ja, okay.
Genau. Ist jetzt nicht weiter schlimm, 15 Watt ist jetzt auch mehr als 0 und mehr als 5 und mehr als 10, habe ich nachgerechnet.
Das ist ja, ist richtig. Ich kann wahrscheinlich darüber diskutieren, wie viel von den 15 Watt da wirklich reingepustet werden, aber...
Also ich kann dir schon mal sagen, viel davon ist Wärme.
Ja,
das
ja.
Telefon ist danach relativ warm.
Die Küche wahrscheinlich auch.
Die ja sowieso. Aber das ist insgesamt halt sehr nett, weil du hast halt, also das macht... besonders viel Sinn an Orten, wo du, wo die Steckdose irgendwie in Sichtnähe ist. Du machst dir auf keinen Fall irgendwie eine Steckdose, die 20 Meter über der Fußbodenleiste ist und klemmst dann da dein Telefon dagegen.
Ja.
Aber das ist dann, da ist es halt nett, weil ich kann mir das jetzt halt auch irgendwie, wenn ich jetzt ein Rezept anschauen möchte während dem Kochen auf dem Telefon, kann ich das halt einfach dahin hängen oder ich schmeiße es halt auch über Nacht einfach, ich lade ja mein Smartphone in der Küche und schmeiße es halt einfach abends gegen diesen Puck. Und das ist sehr, sehr nett. Und eine Sache hat mich nur gestört. Und das ist sehr lustig, weil ich habe eine Lösung dafür gefunden und wollte vorhin auf dem nochmal auf dem Blog nachgucken von Matthias, ob das, also wollte ich dir kurz den Artikel anschauen, dass er das wirklich auf seinem Blog war, weil ich nicht mehr ganz sicher war. Festgestellt, ja, es war so, und er hatte dasselbe Problem. Nämlich, eine Sache ist ja theoretisch schön an diesem Gerät, es hat diesen Euro-Stecker. Der Euro-Stecker ist sehr nett, weil du kriegst ihn halt auch in der Schweiz in eine Steckdose zum Beispiel. Oder in Italien und alles Mögliche. Nachteil ist, ich bin weder in der Schweiz noch in Italien, sondern ich bin in Europa, wo wir in Deutschland, wo wir den Schuko-Stecker haben. Und der geht auch in den Schuko-Stecker, das ist ziemlich gut, aber der hat da ziemlich viel Spiel. Und jetzt hast du so ein Ding, was in so einer Steckdose ist und da viel Spiel hat. Und dann machst du dein Smartphone dran und dann hängt es plötzlich leicht nach unten. Also ist leicht nach vorne gekippt, die Oberseite. Und das ist nicht so smart. Und wir erinnern uns an die letzte Sendung, ich habe einen 3D-Drucker jetzt. Und das ist einfach das Beste, was man sich drucken kann für diese kleinen Scheißdinger. Ist nämlich so ein Aufsatz, den man auf diesen Euro-Stecker drauf macht und dann hat man außenrum dieselbe Form wie ein Schuko-Stecker und dann wackelt es nicht mehr. Und dann ist dein Smartphone immer gerade. Und das ist so ein Sidequest-Pick. Diese Dinger sind einfach Gold. Ich habe das jetzt bei ganz vielen so kleinen Geräten, die einfach so einen Euro-Stecker haben und eine Schuko-Steck, das drin sitzt und wackeln und schief hängen. Ist einfach das Beste.
Wo das Wort Gold fällt, hättest du den nicht in Schwarz-Rot-Gold drucken können?
Wenn
man auch weiß, hier ist der Schuko-Stecker, wo braucht man den?
Das ist natürlich komplett richtig. Ja. Hast recht. Ja, war sehr lustig, weil Matthias dasselbe Problem auch hatte und sich auch sowas gedruckt hat. Bei seiner sieht ein bisschen anders aus, aber das ist sehr gut und das macht diesen Wireless Charging Adapter noch ein bisschen cooler und der hängt jetzt bei mir in der Küche rum.
Die haben so sonst so alles für eine Watch und ein Qi und eine Powerbank mit einem Qi und irgendwas und Kombinationen aus Dings und Qi und Watch und Powerbank und jede Geschmacksrichtung.
Das kann man aber echt in unglaublichen Mengen kombinieren und auseinanderdröseln. Und da findet sich, glaube ich, irgendjemand braucht immer irgendeine Variante.
Ich glaube, das sieht hier aber sehr nach Airpower aus. Hier.
Der Preis ist auch Airpower.
300 Euro. Ja gut, aber kann man einen Tisch einbauen.
Ja, das ist nett. Sieht wild aus. Genau, und diese Dinger, weil es Igor auch gerade sagt, wie gesagt, random Sidepick, diese Dinger sind auch gut für ein ICE. Für das Apple-Netzteil im ICE, weil wir erinnern uns alle, die im ICE fahren und dann Apple-Netzteil einstecken, man steckt es da ein und es fällt einfach wieder raus. Weil diese Steckdosen einfach so räudig durchgenudelt sind.
Von den ganzen Schuko-Steckern.
Und das dann, da ist alles zu spät in diesen Steckdosen. Da hält einfach nichts drin. Und ich weiß auch nicht, was, also dass man die nicht irgendwie aus Stahl gemacht hat. Oder ist sicher eine gute Idee bei was Strom leitet.
Das wäre sicher nicht geworden.
Aber die sind wirklich komplett räudig. Und da helfen die Teile auch. Den ersten, den ich hatte, der war, hat mich jemand anders gedruckt mit einem Drucker, der sehr grob war und hier Layerhaftung einfach nicht vorhanden war. Ich habe eingesteckt, das ist dann so knack gemacht und dann hatte ich nur so Schnüre in der Hand. Wenn man die aber vernünftig druckt, sind auch die für den ICE ganz gut geeignet.
Ja, Chat sagt noch, dass die Pixel 10 Pro XL nicht mit G1 können. Jetzt können sie Pixel-Snaps, aber können nicht mehr G1 laden.
Das ist ja fantastisch.
Oh.
Das ist nicht so
gut. Da freue ich mich
das
schon
besonders. Das ist ja skurril, drauf. Ja.
Ja.
Ja. Nee, keine Ahnung. Also ich hab so einen, wie gesagt, diesen braunen G-Charger, der kann schnell, aber der tut nicht schnell, wenn du kein schnelles Netzteil dahinter hängst und dann lädt es langsam.
Okay.
Zum Beispiel. Aber der kann auch kein G2, der kann halt nur schnell. Unterschiede, weiß man das genau?
Aber wahrscheinlich halt auch 15 Watt, nehme ich mal an.
Ja.
Weil das war ja, vor einer Weile war das so der, das, was die meisten Telefone irgendwie über G gemacht haben. Und das ist, wenn du jetzt nicht unbedingt das Ding besonders schnell vollladen willst, ist das auch fein. Also, ja, du verlierst sicherlich ein bisschen Energie damit. Ist wahrscheinlich überschaubar. Aber wenn ich mein Telefon schnell voll bekommen will, dann nehme ich dieses magische Ding, das heißt Schnur. Also Schnur, aka Kabel, Schnur. Wie meine Oma. Hey, dann nehme ich die Schnur. Oh Gott. Ja, ich krieg, gleich kommt Markus Söder ran und überreicht mir die Boomer-Medaille. Ich will direkt sagen. Fantastisch. Das ist einfach der völlige Gnaller. Ich wollte noch eine Sache, auf eine Sache hinweisen. Kauf dieses Gerät nicht bei Amazon, sondern kauf dieses Ding woanders. Geh zu Geizhals, Idealo und Co. und guck danach. Ich habe 15 Euro weniger als bei Amazon bezahlt dafür. Und das muss man nicht.
Gut. Na dann, ich
link. Also das muss man schon, die 15 Euro weniger zahlen.
Ja,
also
das muss man. Das
nicht ist muss, wirklich, muss man die mehr zahlen.
Ja, genau.
Okay, dann war es das für heute. Wir sind unfassbar gespannt auf diesen Event.
Ja. Basti vor allem.
Ja, ich meine.
Ich kann es wirklich kaum auch ertragen.
Ich bin schon gespannt, was sie machen, ob sie, wie sie sich irgendwie rausreden, ob sie es einfach totschweigen, ob sie,
auf jeden Fall.
Ob das Gerät irgendwie dünn ist, ob es, wie auch jetzt das tatsächlich finale 26 dann jetzt auf den Dingern und in der Präsentation aussieht.
Ja, ich bin das auch auf die Pro-Kameras bin ich sehr gespannt, ob sie da ein bisschen mehr liefern können als nur das, was wir sowieso erwarten. Also es gibt schon viele kleine interessante Geschichtchen, die da jetzt vielleicht rausfallen.
Gut, dann hören wir uns wahrscheinlich Mittwochabend wieder. Jetzt dann gleich nach der Sendung könnt ihr vielleicht diesen Real-Life-Podcast hören, den ihr gerade schon gehört haben werdet.
Ja.
Und dann schauen wir mal. Danke sehr, guten Abend, bis bald.
Guten Nacht.
Auf Wiedersehen.